Hey Leute, hier ist Dima. Aus mehreren Gründen kommt diese Folge ein volles Jahr nach der letzten raus. Diese Folge wurde schon Ende Mai 2017 aufgezeichnet und es hat sich seitdem einiges verändert. Vielleicht komme ich in den nächsten Folgen noch dazu, genauer darauf einzugehen, was alles passiert ist. Aber die gute Nachricht ist, es geht weiter. Ich suche weiterhin nach Gästen für die Sendung, also wenn ihr Lust habt, über eure Probleme zu reden, dann schreibt mir an stillewasserpod@gmail.com. Und ich will gar nicht so viel labern. Es geht weiter. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen beim Stille Wasser Podcast. Ich bin Dima und ich interviewe in jeder Folge einen neuen Gast zu seinem psychischen Problem. Dieser Podcast ist kein Ersatz für eine Therapie, ne?
Genau.
Also ich bin kein Therapeut, sondern nur ein depressiver Motion Designer mit zwei Mikrofonen. Hallo Sebastian.
Hallo.
Genau, erzähl ein bisschen was über dich. Wie alt bist du und was machst du so?
Ja, ich bin 20 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, also das ist eigentlich ein Programmierer, obwohl es das auch nochmal als Beruf gibt. Hm. Und ich habe Depressionen und eine Sozialphobie, bin jetzt seit etwa einem Jahr in Therapie.
Weißt du, wann das, das ist immer die gleiche Frage, die ich stelle, ne? Wann hat es angefangen, bla bla, Kindheit, dies, das.
Genau, Auslöser und
ja.
Grund.
Ja, scheiße, ey. Ich muss mir irgendwie mal eine neue Frage für den Anfang überlegen. Aber es ist einfach so ein guter Start, ich weiß auch nicht.
Es hat immer für Gesprächsflow gesorgt in den letzten Folgen, ja.
Na gut, ich nehme mal ganz stark an, es hat bei dir auch im Teenageralter angefangen, so wie bei vielen anderen auch.
Genau, im späten Teenageralter, ja. Mhm.
Beides auch, Sozialphobie und Depressionen?
Also zuerst bewusst geworden ist mir zwar die Depression, aber ich glaube zumindest die Sozialphobie hätte ich auch schon früher feststellen, also klar, diagnostizieren nicht, aber feststellen können vielleicht schon früher.
Inwiefern?
Da waren halt die Symptome schon da. Also ich weiß nicht, was jetzt tatsächlich existiert hat, aber erkennbare Symptome waren bei der Sozialphobie schon weitaus früher da.
Was sind denn die Symptome einer Sozialphobie, jetzt mal so für jemanden, der so gar nicht weiß, was das ist? So?
Ja, also eine Sozialphobie, wie das Wort schon sagt, ist halt quasi eine Angst davor, mit anderen Menschen zu tun zu haben. Jetzt nicht unbedingt mit allen Menschen, aber bei mir ist es zum Beispiel größere Mengen von Menschen, mit denen ich weder gar nichts noch ganz viel zu tun habe. Wenn ich ganz viel mit den Leuten zu tun habe, dann kenne ich sie gut, dann vertraue ich denen und dann ist das okay. Und wenn ich sie nicht kenne und sie nichts mit mir zu tun haben, dann interessieren sie mich auch nicht. Ich kann da durch große Menschenmengen laufen, wenn ich nichts mit denen machen muss, dann ist das kein Problem. Aber wenn ich die Leute nicht kenne und irgendwas mit denen machen muss, irgendwie mich unterhalten muss oder keine Ahnung, dann bin ich halt extrem unsicher, weiß nicht, was ich tun muss oder was ich am besten sagen könnte, bin andauernd am Überlegen, habe da ein ganz ungutes Gefühl und das ist halt extrem anstrengend und das habe ich halt eigentlich schon immer quasi. Nur, dass es mir noch nicht so extrem bewusst war, lag wahrscheinlich einfach daran, dass ich von der Erziehung her, genauso wie mein Bruder und so, relativ wenig mit anderen Leuten zu tun hatte und deshalb immer Menschen allgemein irgendwie komisch fand. Man kann es nicht so gut beschreiben. Also,
okay. Ist Reden ein Problem oder?
Zum Teil. Also klar, ich kann mich schon mit anderen Menschen unterhalten, aber besonders, wenn ich irgendwas von der Person möchte, also irgendeine Bitte habe oder keine Ahnung. Also wenn ich was einfordern soll, ist es halt besonders schwierig.
Okay. Hast du dann das Gefühl, als wenn, als wenn du der Person irgendwas wegnimmst sozusagen, weil du Bedürfnis hast oder so? Oder?
So ein bisschen, als wenn ich mir was rausnehme, was ich mir nicht rausnehmen darf. Also bei mir ist es immer so, ich überlege mir immer, wie die Person reagiert. Und
oh, das ist krass, ja.
Genau, und bei einer Phobie ist es meistens, dass man sich dann Negativszenarien ausmalt und sich wirklich ganz schlimme, völlig unrealistische Dinge ausdenkt. Mhm. Und auch wenn man selbst weiß, weil Denken und Fühlen ja so zwei unterschiedliche Dinge sind, man weiß einfach, dass das unrealistisch ist, aber das Gefühl ist einfach so krass, dass man da sich echt schwierig überwinden kann, das dann trotzdem zu machen.
Das ist anstrengend, ja. In der letzten Folge hatte ich ja zum Beispiel René, der hatte halt so eine Phase, wo er komplett so gar nicht irgendwie oder kaum rausgegangen ist. Bei dir ist es ja, es funktioniert ja irgendwie. Oder hattest du so eine Phase auch?
Naja gut, ich bin halt häufig eher zu Hause, weil das ist natürlich so Komfortzone. Und also wenn man sich nicht drum bemüht, irgendwas außerhalb der Arbeit so zu machen und außer einkaufen, dann ist man natürlich halt häufig zu Hause so, wenn man sich nicht verabredet oder so. Ich hatte eine Phase, jetzt bin ich umgezogen vor ein paar Monaten, wohnte davor zur Untermiete und da war halt irgendwie eine ziemlich schwierige Situation, was ja aber wieder, das habe ich auch häufig erst später bewusst geworden ist, dass das für mich eigentlich psychisch sehr anstrengend war, weil das Zimmer, was ich gemietet hatte, war eine Etage über der eigentlichen Wohnung und wenn ich da die Treppe runterkam, stand ich halt direkt im Wohnzimmer. Und ich hatte immer so das Problem, so ein Fremdkörper im Leben meiner Vermieterin und deren Sohn zu sein und wollte einfach nur darunter, wenn es extrem notwendig war. Ja. Dann gab es auch noch eine Sprachbarriere, weil meine Vermieterin nicht so gut Deutsch sprach und ich wollte einfach keine Missverständnisse durch irgendwelche Gespräche erzeugen und das war halt anstrengend und ich habe mich extrem eingeschränkt.
Ja, okay. Und wie ist es jetzt?
Jetzt ist es extrem cool. Ich habe mir dann irgendwann nach einem Jahr gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr, ich muss jetzt endlich mal wieder umziehen. Also Umzüge ist bei mir auch so ein Thema, was irgendwie einmal im Jahr irgendwie ansteht, wegen solcher Sachen. Und habe jetzt aber eine WG gefunden, wo mein Mitbewohner ganz cool ist, also auch wieder Mitbewohner / Vermieter, der sagt so, wir sind eigentlich gleichberechtigt, nimm dir deine Rechte raus und teste auch ruhig mal so die Grenzen aus, weil man muss halt sehen, wie man so am besten zusammenleben kann. Und das sieht man halt nur, wenn auch jeder das macht, wozu er Lust hat und man kommuniziert, was jetzt okay ist und was nicht. Und er ist halt auch nur im Schnitt so die halbe Woche zu Hause. Das heißt, also ich habe ungefähr die halbe Woche die Wohnung alleine, was auch ein tolles Gefühl ist, wenn man einfach machen kann, was man möchte.
Ja, Mann.
Und das ist wesentlich entspannter. Und wenn er nach Hause kommt, dann unterhält man sich vielleicht mal eine halbe Stunde oder so. Und das ist besser. Und ich koche jetzt auch wieder, weil ich jetzt auch wieder in die Küche gehen kann, ohne dass ich mich als Fremdkörper fühle. Das ist auch schon mal wieder so ein Stück Lebensqualität, was man da zurückbekommt.
Das hört sich so an, ey. Das macht auch viel mehr Sinn. So, du kannst dann auch deine Akkus irgendwie wieder aufladen, wenn die Person dann auch weg ist, so ein bisschen.
Ja, genau.
Ich kenne das von mir so, dass ich auf jeden Fall so Zeit brauche, um zu reflektieren, weil bei mir auch so solche Prozesse im Hirn stattfinden, so von Dingen, so, dass ich alles nochmal so durchdenken muss, so, oh, war das jetzt okay? Oder irgendwie, habe ich das richtig gemacht? War ich ein guter Junge, in Anführungsstrichen?
Genau,
so,
genau, das kenne ich, ja.
So, ah, das ist so bescheuert eigentlich. Aber ja, machst du Therapie?
Ja, ich mache jetzt ja seit einem Jahr ungefähr Therapie. Also das ist eine edukativ-kognitive Therapie, also quasi Gesprächstherapie, bei der der Therapeut einen Techniken beibringen sollte, wie man sich selbst helfen kann.
Okay.
Darum halt edukativ und ist jetzt gar nicht so auffällig, dass man da jetzt was für sich selbst lernt. Gut, jeder Therapeut macht es anders und es ist halt schon im Prinzip eine Gesprächstherapie, nur dass halt irgendwie gerade das nicht so ganz vorangeht und ich nicht ganz zufrieden bin, aber
inwiefern? Also hast du das Gefühl, dass du stagnierst so mit deinem Problem oder?
Das war das Erste, wo ich unzufrieden war und dann mit meinem Therapeuten im Anschluss. Also das Erste war halt, wir hatten Ende des Jahres, in der letzten Stunde halt vorm Jahreswechsel, hatten wir halt ein Gespräch, was sich so verändert hat und wie ich so meine Fortschritte sehe. Und ich meinte dann, ich würde eigentlich keine Fortschritte sehen. Also wenn mal was Positives passiert ist, dann war es für mich eher ein Einzelfall. Und da habe halt gemeint, ich sehe dann noch nicht so wirklich, dass jetzt dauerhaft sich was geändert hat. Er war da anderer Meinung.
Okay.
Mittlerweile haben sich schon ein paar Dinge geändert, zum Beispiel, dass ich mich auch mit meinen Kollegen mittlerweile unterhalte, was echt wesentlich besser ist, als den ganzen Tag sich möglichst wenig zu bewegen, damit auch nicht die Bewegung auffällt und nicht aufzustehen und
okay, krass.
Nicht zu sprechen.
Das heißt, du schränkst dich ja dann richtig massiv ein im Alltag, nur um nicht in irgendeiner Form aufzufallen oder so.
Ja, genau. Das ist auch Teil der Sozialphobie dann, genau.
Das ist voll anstrengend alles. Also,
extrem, ja, so. Ja. Ich war auch mal bei einer Theatergruppe und da wurde mir das dann zum Verhängnis. Ich hatte 3 Probestunden und nach diesen 3 Probestunden oder in diesen 3 Probestunden habe ich genau das gemacht, mich nicht bewegt, eigentlich nichts gesagt und dann meinten sie halt, ich sei zu introvertiert und meinten, ich sollte doch mal was anderes erstmal versuchen.
Ja, ey, Genau. Dabei wäre das doch eigentlich, naja, vielleicht ist das Theater ein bisschen zu groß, der Sprung. So.
Ich weiß nicht, auf der Bühne ist man ja immer ein bisschen anders und besonders introvertierte Menschen sind auf der Bühne ja eh nochmal anders. Also ich habe es nicht ausprobiert, ich kann es nicht sagen, aber gut, ich stand schon mal in der Schule oder so auf der Bühne, wo ich gedacht habe, ey krass, jetzt als Introvertierter auf der Bühne auch noch, also da wusste ich nicht, dass ich Sozialphobie habe, aber ich habe dann halt gesagt, schüchtern, was weiß ich, dachte mir so, ob das funktioniert, aber ich hatte halt überhaupt keine Probleme, nur Lampenfieber, okay. Stand da, hab da ganz locker geredet und war da selbst irgendwie überrascht, also scheint das für mich eigentlich kein Problem zu sein und die haben mich halt in dieser Theatergruppe halt nie auf der Bühne gesehen, weil das noch nicht so eingeplant war und deshalb fand ich es ein bisschen unfair, das einfach so aus meinem Verhalten in der Gruppe zu schließen, anstatt das mal auf der Bühne zu testen, so.
Stimmt, weil das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt am Ende.
Genau, und in der Gruppe waren sogar zwei Therapeuten oder Psychologen, also die hätten eigentlich das wissen müssen, dass es vielleicht nicht ganz okay war.
Ja, ich habe irgendwie auch mal darüber nachgedacht, in so eine Impro-Theatergruppe zu gehen, einfach nur, damit ich sowas halt lerne, also so vor vielen Leuten einfach auch nur zu reden. So.
Ja.
Allein das ist ja schon eine Fähigkeit, die man gut gebrauchen kann in vielen Situationen.
Definitiv. Und das ist auch so das, was ich irgendwann mal machen möchte, so zum Teil, zumindest hobbymäßig. Also ist das auf jeden Fall was, wo ich dann arbeiten muss, beziehungsweise wo ich die Möglichkeit nutzen muss, auch so Theatergruppe oder sonst irgendwas zu machen.
Aber ich muss mal gucken, wo ich uns hinbringe. Das ist jetzt alles schon mal grob angerissen und wir haben gerade mal 10 Minuten oder so gebraucht. Und ich habe schon das Gefühl so, oh shit, ey. Krass, jetzt wird es wahrscheinlich so langsam Zeit, ins Detail zu gehen. Wie war deine Kindheit?
Wie war deine Kindheit?
Macht das überhaupt Sinn, das bei dir zu fragen, oder ist das mehr so?
Das macht tatsächlich Sinn, obwohl, also darüber habe ich mich mal mit meinem Therapeuten eher wenig unterhalten, aber zumindest sehe ich da die Wurzeln des Ganzen, auch wenn da jetzt nicht irgendwas total Traumatisches passiert ist, aber.
Okay, dann erzähl mal, was war besonders an deiner Kindheit?
Ja, die Erziehung von mir und meinem Zwillingsbruder. Wir wurden halt irgendwie total, also schon relativ streng erzogen und relativ isoliert von anderen. Also wir waren halt immer die Außenseiter, wir hatten halt kaum Freunde, kaum Sozialkontakte und die Erziehung war halt auch irgendwie sehr komisch. Also ich will meinen Eltern da keinen Vorwurf machen. Ich gehe einfach davon aus, dass sie das nicht besser wussten und das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben. Aber sie haben uns damit schon ziemlich eingeschränkt und unbewusst dafür gesorgt, dass sich bestimmte Fähigkeiten im Sozialen überhaupt nicht entwickeln, beziehungsweise wahrscheinlich dann stattdessen sich wahrscheinlich zumindest bei mir die Sozialphobie entwickelt hat, weil ich gar nicht die Möglichkeit hatte zu lernen, mit Menschen umzugehen. Also ich habe schon mit Menschen Kontakt gehabt, aber jetzt vielleicht nicht so viel, wie man das als Kind haben sollte, damit man den Umgang lernt.
Hast du da ein Beispiel für?
Das ist relativ schwierig, aber es war zum Beispiel, dass wir bis zur 9. Klasse halt extrem die Außenseiter waren, überhaupt keine Freunde hatten. Und irgendwie auch mehr, ich hatte halt immer eher mit meinem Bruder zu tun als mit allen anderen Menschen so. Und die waren halt immer anders als wir, so, weil die halt einigermaßen normal erzogen wurden und wir wussten halt, okay, bei uns zu Hause sind andere Regeln und keine Ahnung, es war halt irgendwie schwierig zu beschreiben, wie es damals war, aber ich sehe das auch immer erst, wenn ich da so jetzt nachher das reflektiere, so seitdem ich ausgezogen bin eigentlich.
Ja. Manchmal braucht es das. Oh Mann, ey. Das wird auch krass, wenn ich es endlich mal geschafft habe, mir eine Wohnung zu suchen hier in Hamburg. Ich habe schon von mehreren gehört, ich muss das einfach endlich mal hinter mich bringen, damit es sich verändert, ja.
Ja, es ist ein bisschen doof, ja. Ich habe ja auch jetzt ein paar Umzüge hinter mir, immer als WGs beziehungsweise Untermiete und es ist so 50-50, einmal eine anstrengende Zeit, aber auch irgendwie ist es cool, es ist halt so wie Weihnachten, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, weil alles neu, sonst räumt man ja vielleicht nicht regelmäßig auf, so dass man sagt, ich stelle hier mal was anders hin oder keine Ahnung, dass man halt nochmal sich Gedanken macht, wie man das jetzt gerne hätte. Das ist eigentlich ganz cool, auch wenn es immer anstrengend ist, erstmal zu suchen, dann zu den Besichtigungen zu fahren, dafür zu sorgen, dass man sympathisch gefunden wird und all sowas. Na gut, und bei Wohnungen ist es noch ein bisschen schwieriger, wenn dann da irgendwie 100 Leute sich in eine kleine Wohnung quetschen, du dann deine Bewerbungsmappe da hast und da irgendwie hervorstechen musst.
Ja. Ah, naja, ich freue mich schon mal drauf.
Zwei Monate, dann geht es los.
Cool. Drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen.
Danke, danke. Welche Skills würdest du dir jetzt wünschen, von denen du den Eindruck hast, dass sie dir gerade noch fehlen?
Es ist irgendwie relativ schwierig, weil irgendwie das schon anfing, bevor wir das überhaupt irgendwie bewusst gemerkt haben, dass wir von anderen isoliert wurden. Also es, im Kindergarten scheint es noch irgendwie funktioniert zu haben und dann irgendwie ab der Grundschule war es halt so, dass meine Eltern den Einfluss oder die Wirkung hatten, dass wir halt immer weiter von den anderen in unserem Alter weggedriftet sind. Und ich weiß nicht, wir wurden zum einen als Außenseiter wahrgenommen, aber vielleicht haben wir uns auch irgendwie unterbewusst von den anderen distanziert. Das ist jetzt irgendwie schwierig zu sehen, aber hätten sie das nicht gemacht, hätten wir zumindest erstmal die Chancen gehabt, mit anderen zu interagieren und wären halt nicht ständig die Außenseiter gewesen. Außenseiter natürlich auch durch die Kleidung. Klar, wenn man wenig Geld hat, ist es klar, dass man da jetzt nicht voll die Markenklamotten hat, aber man sollte vielleicht gucken, mit welchen Klamotten man seine Kinder zwingt, zur Schule zu gehen. So.
Warum haben sie euch isoliert von anderen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bewusst war, aber es war halt Teil ihrer Erziehung.
Es gibt ja solche Beispiele wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe Angst, dass mein Kind krank wird oder oh, ich habe Angst, dass, was weiß ich, dass es schlechten Einfluss auf das Kind hat, aber das war überhaupt nicht so und das war irgendwie egal.
Nicht so wirklich, außer dass vielleicht einige Sachen, die jetzt halt irgendwie ab einem bestimmten Alter erlaubt werden, vielleicht ein bisschen später erlaubt wurden, weil meine Mutter der Meinung war, ja, das kann man dann ein bisschen rauszögern, ist ja nicht schlimm, schadet ja nicht, hilft ja eher. Keine Ahnung, aber ich hätte das auch kein Beispiel, keine Ahnung. Also, oder das waren halt auch so die unausgesprochenen Sachen oder dass sich auch Dinge nicht geändert haben, weil es gibt ja eigentlich so einen Punkt vielleicht zwischendurch mal in der Erziehung, wo man sagt, okay, du bist jetzt in dem Alter, du darfst jetzt das und das machen. Und das waren halt so die unausgesprochenen Sachen, wieder so ein bisschen Teil der Sozialphobie, dass wir da irgendwann davon ausgegangen sind, zu wissen, was unsere Eltern nicht erlauben, so. Und zum Beispiel waren wir halt als Jugendliche nie irgendwie weg, so Disco oder keine Ahnung, halt überhaupt nicht und haben uns halt auch eigentlich nie mit Freunden getroffen. Und
okay, das ist schon krass, das ist ungewöhnlich, sagen wir mal.
Ja.
Okay, aber wolltet ihr das denn von euch aus überhaupt oder wart ihr da schon so weit, dass ihr es einfach, ja, dass das normal war und dann?
Es war normal, ja.
Okay. Ich meine, gut, wenn man es nicht anders kennt, was.
Ja, aber man merkt natürlich irgendwie, dass man unnormal ist, dann so wieder andersherum. Man weiß zwar auch, dass man das selber nicht möchte, aber man weiß auch irgendwie, dass das ja irgendwo herkommen möchte. Also, was heißt nicht möchte? Man ist es halt einfach gewohnt und vermisst das nicht, weil man es nicht kennt, sozusagen.
Okay, und wie bist du dann überhaupt diesem Einfluss entkommen? Wann bist du auf den Gedanken gekommen, jetzt. Also kam so ein Moment überhaupt oder war das einfach so, ich ziehe jetzt aus und auf einmal merke ich so, oh shit, das davor war irgendwie nicht so geil.
Es gab eigentlich so zwei Punkte. Also mein Zwillingsbruder war ab irgendeinem Zeitpunkt irgendwann so der Rebellischere, der gesagt hat, okay, das ist nicht okay, wie unsere Eltern das machen, ich will das anders machen. Und hat halt versucht, so wie es halt ging, sich durchzusetzen und hat dann auch in Kauf genommen, dass meine Eltern halt nicht so zufrieden damit waren, was ich halt nicht konnte, weil wahrscheinlich auch wieder so durch diese Sozialphobie versuche ich immer, dass Leute zufrieden mit mir sind und dann kann ich halt nichts Böses machen sozusagen. Das ist halt relativ schwierig. Zum Beispiel, wir mussten halt das anziehen, was unsere Mutter ausgesucht hat für den Tag. Und auch wenn wir wussten, dass das extrem hässlich ist und dass unsere Mitschüler das auch merken natürlich. Mein Bruder hat dann einfach schon vorher die anderen Sachen in den Rucksack gepackt und hat sich halt draußen umgezogen, weil er wusste, wir mussten halt drin zeigen nochmal, dass wir das anhaben, was sie rausgelegt hat.
Ach du Scheiße.
Und das war quasi so der begehbare Kleiderschrank, hieß in der Schulweg. So.
Ja, geil.
Und es war halt so zu Beginn der 9. Klasse, dass ich dann irgendwann an den Punkt kam, an dem ich dachte, ich will das nicht mehr. Ich will jetzt beliebter sein und mit anderen mehr zu tun haben. Ich möchte halt nicht mehr dieser Außenseiter sein und ich möchte jetzt auch nicht so irgendwie so nur rudimentäre so Sozialfähigkeiten haben. Das ist halt irgendwie anstrengend. Und wir waren dann halt schon eine relativ kleine Klasse. Wir waren zum Schluss noch 9 Leute.
Oh.
Und ich habe nur diese Entscheidung getroffen und es hat irgendwie einfach dadurch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, funktioniert, dass auf einmal wir Teil der Klasse waren. Ich habe mit meinem Bruder rumgealbert und wir haben halt so getan, dass wir uns streiten, alle hielten das für ernst, aber es war halt total unterhaltsam für alle und sogar unser strenger Klassenlehrer hat nichts dagegen gesagt und hat nur gegrinst.
Okay.
Und irgendwie ging das dann auch mal mit den anderen Witze zu reißen, obwohl wir nie mit jemandem privat befreundet waren aus der Klasse so. Das war so der erste Schritt. Das war aber noch so, es ging halt nur so ein Stück. Und dann nach dem Schulabschluss nochmal sind wir auf eine andere Schule gegangen, zwar auf dieselbe. Also das war so ein Schulzentrum mit mehreren Schulen. Wir waren halt in demselben Schulzentrum, aber in unterschiedlichen Schulen und demnach in unterschiedlichen Klassen. Mein Bruder hat sich dann dahin entwickelt, weil er quasi so, ich bin halt, auch wenn auch nur 2 Minuten älter, aber halt der Ältere. Und er stand halt so ein bisschen in meinem Schatten und hat dann gedacht, okay, jetzt muss er mal so eine eigene Persönlichkeit rausentwickeln und wollte halt wirklich eher cool sein, was irgendwie ich ein bisschen übertrieben fand, aber das ist ja seine Sache. Und dann ging es bei mir erst eher nicht so weiter, außer dass ich, wir waren irgendwie 12 Leute und es gibt da so die Theorie in der Psychologie, dass ab 11 Leuten sich Gruppen bilden, dass es nicht mal eine große Gruppe bleibt. Und wir haben uns halt in 2 Sechsergruppen wahrscheinlich, also einfach so, dass welche Leute im Unterricht miteinander zu tun haben. Es passt auch so von der Tischaufteilung. Und irgendwie war ich der Einzige bei mir in der Gruppe, der mit allen zu tun hatte. Das war es auch immer, wenn es um Referate ging, dass alle sich um mich geschart haben und ich das organisieren musste. Und es war irgendwie total ungewohnt für mich, auf einmal im Mittelpunkt zu stehen, aber irgendwie cool, weil es mir halt auch liegt, Dinge zu organisieren. Und ich das auch mag, so Gruppen zu organisieren und mich auch so zum einen auch um die Mitarbeit zu kümmern, aber auch einzuteilen, wer was am besten kann. Mhm. Und es war halt auch total cool, weil wir auch so einen Außenseiter hatten, der bei uns in der Gruppe war, der eigentlich fast nur mit mir zu tun hatte. Und war auch cool, den mit einzubeziehen. Und das war so der erste Schritt. Und seitdem ich ausgezogen bin, habe ich mir erstmal Gedanken darüber gemacht. Und das war dann eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich selbst ein bisschen rebellisch wurde. Also wenn ich jetzt noch zu Hause bei meinen Eltern wohnen würde, also zu Hause ist eigentlich da, wo ich jetzt wohne, aber wenn ich jetzt noch bei meinen Eltern wohnen würde, würdest du mich jetzt auch nicht so mit längeren Haaren hier sitzen, obwohl die jetzt gerade geschnitten sind, sondern meine Mutter hat die wirklich auf irgendeinem Zeitpunkt, das war glaube ich irgendwie, wo wir schwimmen hatten in der Schule, hat sie gesagt, die Haare werden erst kurz geschnitten, waren halt, keine Ahnung, 6 mm. Ich hatte halt, bis ich ausgezogen bin, wirklich diese extrem kurzen Haare und war dann halt noch ein paar Mal beim Friseur, aber habe immer dann länger gewartet und habe sie immer weiter lang wachsen lassen. Zum einen halt dieses rebellische, typisch einfach mal das machen, was man vorher nicht durfte. Aber ich habe auch mir gedacht, kurz ist okay, aber lang ist auch cool. Und seitdem mache ich das halt so, dass es jetzt dieses eine und halt auch mal was machen, was man zu Hause nicht durfte, aber also ich finde halt, Verbote in gewisser Weise sind in der Erziehung ja okay, weil ein Kind ja auch wissen muss, wo die Grenze ist. Wenn man das aber einmal gelernt hat, kann man als Erwachsener auch mal diese Grenze überschreiten, wenn man weiß, dass man das jetzt nicht ständig macht. So,
so ein bewusstes Überschreiten der Grenze. So.
Genau.
Also Überschreiten der Grenze in der Gewissheit, dass es wird dich nicht umbringen, wenn du deine Haare länger machst. Sozusagen.
Ja, genau.
Also diese Grenze ist okay zu überschreiten, so.
Genau.
Es gibt Grenzen, die man dann vielleicht, die sollen ruhig da bleiben, wo sie sind.
Genau, also zum Beispiel diese Grenze mit Süßigkeiten. Wir haben immer nur eine Süßigkeit am Tag bekommen, die gab es dann morgens. Und wenn es Smarties waren, gab es wirklich nur 2 einzelne Smarties zu essen.
Okay.
Und wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mal Bock, eine ganze Tafel Schokolade zu essen, dann mache ich das. Das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber wenn ich damit Bock drauf habe, dann mache ich das so.
Eben, ja.
Allein solche Sachen so. Es sind halt nur Kleinigkeiten, aber so Dinge, die sich so nach und nach entwickeln haben, die halt dann aber auch mit so Selbstständigkeit so einhergehen, wenn man sagt, ich ziehe jetzt aus, ich wohne jetzt alleine, beziehungsweise in der WG, dann muss man sich zum einen um sich selbst kümmern, hat aber auch die Freiheit, auch mal selbst Entscheidungen zu treffen.
Ja, das ist cool.
Und auch einfach dieses, ich komme halt mal später nach Hause, das war bei uns halt auch nicht, wir waren halt immer nach der Schule gleich zu Hause quasi, wir waren halt eigentlich nie weg und wir sind auch eigentlich kaum wirklich spät abends nach Hause gekommen. Schrieb mir mal irgendein Freund, er ist dann halt irgendwie um Mitternacht am Hauptbahnhof, ob ich nicht Bock hätte, mich 2 Stunden mit ihm zu treffen, weil er zum Flughafen muss danach. Mhm. Da wohne ich noch in der alten WG, aber dann bin ich halt irgendwie um 3 Uhr nachts wiedergekommen. Das wäre bei meinen Eltern halt eine Katastrophe gewesen. So klar, ich bin jetzt auch ein bisschen älter, aber meine Mutter hätte da zu viel bekommen. Dann.
Was ist denn die Angst davor, wenn du zu spät nach Hause kommst oder wenn du deine Haare lang wachsen lässt oder so? Was ist so das Schlimme daran? So, also ich frage mich halt einfach nur, woher diese Einschränkungen, worauf sie basieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, so in etwa. Also klar, zum einen, wenn man wieder irgendwie so in Richtung Sozialphobie geht, das ist ja was, was nicht real ist, so quasi. Na gut, also ist gesellschaftlich vielleicht für meine Mutter nicht so normal, mit langen Haaren rumzulaufen. Aber sie ist halt auch ein wahnsinnig manipulativer Mensch, wenn es darum geht, Leuten Schuldgefühle einzureden, weil sie diese Opferrolle mit anklagender Art super beherrscht. Also sie kann einen wirklich ziemlich ankeifen, wenn sie irgendwas nicht gut findet und einen dann richtig runtermachen. Und gleichzeitig, wenn man das selber bei ihr macht, dann ist sie gleich in der Opferrolle und sorgt auch dafür, dass alle anderen sie in Schutz nehmen. Dann, das ist, man kann sie nicht kritisieren.
Okay, ja, das hört sich schwierig an. Ist denn bei Sozialphobie immer auch dieses, also ich kenne das von mir, dass ich regelmäßig Angst davor habe, mich durch irgendwas zu blamieren, weil ich irgendetwas mache, was nicht den Erwartungen von anderen entspricht oder dass mir irgendetwas fehlt sozusagen und ich das dann falsch mache, in Anführungsstrichen?
Gibt es
bei dir sowas auch?
Ja, ich kenne das in dem, das ist ja dieses Ich-Bewusstsein. Es gibt einmal ich und es gibt einmal die anderen. Mhm. Und wenn man das jetzt auf ein Computerspiel überträgt, dann sind die online ja, also da ist vorgegeben, wie sie funktionieren und sie funktionieren in dem Rahmen, was sie machen, perfekt quasi.
Das ist soweit die Theorie.
Ja. Genau, so ist die Theorie, genau. Ja. Aber man selber muss das halt selbst machen und denkt auch drüber nach. Und dann habe ich natürlich immer den Gedanken, dass auch weil andere Leute natürlich eine andere Erziehung hatten und halt nicht so wie bei mir so isoliert waren, dass sie halt alles Mögliche besser können als ich. Und dass ich das dann ja falsch mache und dass das eben auffällt. So.
Hast du deswegen kein Facebook?
Das ist eher so dieses Anti-Mainstream.
Okay.
Und das, deshalb, dass ich halt auch so ja, politisch und gesellschaftlich so bin, dass ich so Dinge wie Facebook nicht so mag, aus mehreren Aspekten so raus.
Naja, ich meine, bei Facebook hast du ja die ganze Zeit einfach nur, sagen wir mal so, die Timeline ist immer voll mit Neid, so, sozusagen.
Also ja,
so,
genau, ja.
Also, immer so mit Orten, von denen du weißt, ich werde es niemals dahin schaffen. Wie zum Geier hat diese Person das Geld aufgetrieben, um dahin zu fahren jetzt?
Oder ja, halt genau, so. Genau.
Wie haben die das gemacht?
Ja, darum habe ich Twitter.
Ja, das ist zumindest irgendwie so, da haut jemand nicht irgendwie ständig Fotos raus von paradiesischen Orten oder sowas, oder?
Nö, da ist eher so der Running Gag, wir sind alle Loser, aber es ist okay und wir können drüber lachen. So. Das ist halt irgendwie cooler. Also da ist Chaos halt normal. Das ist entspannter, besonders auch, weil Leute da dann auch offen über Probleme wie Depressionen oder so reden, also zum Beispiel den Hashtag NotJustSad.
Richtig, ja.
Das ist halt so, es ist normal, nicht durchschnittlich zu sein, so, oder der Durchschnitt ist halt unnormal, oder wie man es auch sehen möchte. Das ist halt das Coole. Na gut, und meine Eltern hätten Facebook sowieso verboten, also haben sie ja. Und mein Bruder hat wahrscheinlich sich deshalb auch einen Facebook-Account gemacht.
Das ist witzig, dass du halt extra gegen den Mainstream, gegen Facebook und dein Bruder aus Rebellion gegen seine Eltern halt trotzdem einen fucking Facebook-Account macht.
Das stimmt,
ist halt
so, ja, wenn man es so sieht,
das
ja.
Das ist, ja, fantastisch. Einfach nur fantastisch.
Ich muss auch nochmal sehen, welchen Teil davon ich meinen Eltern denn noch zeigen kann.
Ach so, ja. Richtig. Ja. Hast du jetzt schon Angst davor, dass sie das hören könnten, weil es im Internet ist?
Die würden das nicht finden. Also nicht die, aber es könnte denen jemand schicken, aber das glaube ich eher nicht.
Und dann verbieten sie dir, jemals wieder vom Mikrofon zu setzen?
Nö, das wäre mir egal. Also das Ding ist, wenn es passiert, dann ist es so. Da bin ich zumindest locker und ich weiß auch, dass ich dieses Gespräch eh mit meinen Eltern führen muss, aber ich würde jetzt nicht hingehen, wenn sie mich fragen, zeig mir doch mal die Folge.
Ja.
Aber deshalb würde ich mich jetzt nicht anonymisieren lassen oder so, weil...
Okay, gut. Das ist echt bescheuert. Also einfach nur grundsätzlich so eine Situation mit den Eltern ist irgendwie was zum Geier.
Ja, genau.
Okay, und daraus resultierend ergibt sich dann auch irgendwann eine Depression, schätze ich mal, ne?
Ja, also Auslöser war zumindest irgendwie nach dieser weiteren Schule, die jetzt ein Jahr ging, einjährige höhere Handelsschule, Fachrichtung Informatik, gab es eine Doppelqualifizierung, also einen schriftlichen Teil der Fachhochschulreife, weil ich keine Ausbildung hatte, habe ich mir gedacht, okay, wenn man dann schon mal den schriftlichen Teil hat und da so einen Quereinstieg in die Informatik nochmal hat, zu dem, was ich sowieso schon weiß, kann ja nicht schaden. Das war eigentlich ein Zufall, weil mein Bruder auf diese Schule wollte und ich nichts hatte und die sind auf den Infoabend gegangen und ich dachte mir so, ja, kannst du auch mitgehen, auch wenn das eh nichts wird. Und dann stand da halt Informatik und ich dachte so, okay, schadet nicht. Ich habe eh nichts, dann mache ich halt ein Jahr irgendwas so, was mich auch weiterbringt so. Und danach habe ich mich dann wieder beworben und habe echt nichts gefunden und ich wusste halt irgendwann, okay, jetzt sind die Bewerbungsfristen aber alle abgelaufen. Und irgendwann war ich wirklich unfähig, Bewerbungen zu schreiben. Ich hatte überhaupt keinen Antrieb, das zu machen. war wirklich die ganze Zeit zu Hause. Mein Vater kann dann richtig schön jeden Tag sagen, was für ein Versager man ist, weil man ja nicht schafft. Und ich bin also auch so der Typ, ich bin gerne nachts wach, weil da ist es ruhig, da stört einen keiner und da kann man dann alles, was man so am Tag irgendwie nicht erledigt bekommt, auch noch nachholen oder an irgendwelchen Projekten arbeiten. So. Mhm. Also besonders, wenn man am PC irgendwie arbeitet und man sonst immer angeschrieben werden würde von irgendjemanden. Und demnach bin ich dann morgens relativ spät aufgestanden. Mein Vater so, das ist unnormal, man muss morgens früh aufstehen und abends zu einer Zeit ins Bett gehen so. Und es war halt extrem nervig und das hat mich auch extrem runtergezogen, wenn man das jeden Tag hören muss. Und da habe ich halt keine Bewerbung mehr geschrieben und hatte halt überhaupt keine Perspektive mehr so und wusste auch nicht so, wie es jetzt weitergehen soll. Und dann kam noch was Krasses. Ich habe dann tatsächlich einen Ausbildungsplatz relativ spontan bekommen, kurz vor Weihnachten. Und dann hieß es so, ja, machst doch jetzt noch deinen Führerschein, dann mach den mal eben jetzt schnell fertig in einem Monat so. Und ich hatte halt diese Software, die man halt durcharbeiten muss, damit man zur theoretischen Prüfung kann, quasi nie angerührt, einfach so vor mir hergeschoben. Und die musste ich jetzt irgendwie in weniger als einem Monat durchpowern, also quasi 24/7 daran arbeiten. Und hatte eigentlich gedacht, das kriege ich nicht hin, habe mich dann aber dazu gezwungen, das wirklich 24/7 zu machen. Aber danach war ich echt so fertig, dass ich gesagt habe, nie wieder. Mhm. Habe dann die theoretische Prüfung geschafft, aber die praktische nicht. Und und ich glaube auch nicht mal, dass ich mich dann nochmal so zu zwingen könnte, das einen knappen Monat mir anzutun.
Also dein Vater kam echt irgendwie schön rein und hat dir nochmal eine reingedrückt, so dafür, dass du das nicht erledigt bekommen hast. Und das ist wahrscheinlich dann auch die Stimme in deinem Hinterkopf jetzt heute sozusagen.
Nicht mehr, aber die Stimme hört jetzt mein Bruder, weil der noch zu Hause wohnt.
Okay, ja.
Und von dem denkt mein Vater sowieso nochmal extra, dass er ein Versager ist. Meine Mutter hat irgendwann damit angefangen zu unterteilen. Sie hat drei Söhne, aber jetzt von uns Zwillingen. Einer ist ihr Lieblingssohn und der andere ist halt nicht so toll. Mhm. Und das hat mein Vater irgendwann übernommen und kann man sich ja vorstellen, dass das jetzt nicht so toll ist.
Aber es ist halt auch so geil, dass diese Liebe so überhaupt nicht an Bedingungen gebunden ist, so wie Leistung oder irgendwie normgerecht zu sein irgendwie.
Ja. Ja, für meinen Vater ist es so, wer nicht arbeiten geht, ist halt Versager oder keine Ahnung. Und wenn sowieso das nicht der Lieblingssohn ist, dann ist das nochmal mehr so der Fall bei ihm.
Das heißt, der Anspruch ist, du musst arbeiten gehen, du musst früh aufstehen.
Genau.
Damit du in ihren Augen was bist halt so.
Genau, dann musst du gesellschaftlich irgendwie der Norm entsprechen und dich in der Familie beliebt machen.
Wie funktioniert das denn? Wie macht man sich denn in der Familie beliebt?
Indem man sich an die Regeln hält.
Regeln wie rechtzeitig ins Bett gehen und früh aufstehen?
Ja,
oder?
Das auch, aber so wie ich auch, dass ich halt nicht rebelliert habe wie mein Bruder.
Aber das ist ja eh schon zu spät, das ist ja schon vorbei.
Ja, siehst du, der Zug ist abgefahren für meinen Bruder, dann noch was dran zu reißen, nochmal beliebter zu werden quasi. Besonders jetzt, wo er sich noch weniger an die Regeln hält, aber meine Eltern da jetzt nichts mehr gegen tun. Also sie haben es da hingenommen, aber das macht seine Position nicht besser.
Panikmache wegen nichts, habe ich das Gefühl. Es ist doch nichts passiert, sozusagen. Es ist alles cool irgendwie. Selbst wenn es nicht irgendeiner Norm entspricht, die sich sowieso verändert.
Ganz genau, ja.
Ich weiß ja nicht, welche Normen sie als Referenz nehmen. Vielleicht, keine Ahnung. Jetzt nicht die 50er, aber auf jeden Fall irgendwas, was ein bisschen älter ist, auf jeden Fall, wahrscheinlich.
Ja, ihre Generation wahrscheinlich.
Ja. Haben sie dann auch so ein Knigge, so ein Benehmenbuch und so?
Ne, sie sind halt nicht so nach außen hin so. Also, das ist jetzt nicht dieses offensichtliche Strenge, sondern.
Ach so.
Also, es ist dieses typische: alle, die nicht bei meinen Eltern wohnen, merken das auch nicht so.
Wie ist es heute mit Depressionen? Wie äußert sich das bei dir?
Also, um mal da anzusetzen, wo es quasi weiterging, nach dem, was ich erzählt hatte, dann bin ich ja von zu Hause irgendwann tatsächlich ausgezogen, kurz nach der vergeigten Fahrschulprüfung und bin dann ja direkt jetzt hier in Hamburg gezogen und da wusste ich noch nicht, dass ich Depressionen habe, aber habe das dann irgendwann so gesehen, weil ich mir erst Gedanken gemacht habe, ob mein Zwillingsbruder Depressionen hat und habe deshalb im Internet relativ viel recherchiert, bin dann auf den Hashtag NotJustSad gestoßen und habe da quasi schon, bevor ich selber wusste, dass ich depressiv bin, so eine Sensibilisierung aufgebaut für das Thema. irgendwann habe ich dann gecheckt, okay, die ganzen Symptome, die treffen ja auch auf mich zu, weil erst habe ich immer gedacht, erstmal um andere kümmern und um andere Sorgen machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe das aber auch und mir geht's auch nicht gut. Und hatte aber den Vorteil, dass ich schon wusste, okay, das ist eine psychische Erkrankung, das ist nicht schlimm. Gut, man muss zum Therapeuten gehen, dafür habe ich auch 2 Jahre gebraucht, dann noch, aber okay. Und bis vor 2 Jahren hat sich halt nicht viel geändert. Ich bin halt eigentlich den ganzen Tag zu Hause gewesen, hatte dann immer so meine Tiefs. Meine Tiefs äußern sich häufig dadurch, dass ich einfach zu Hause sitze und einfach nichts machen kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll und es geht mir halt irgendwie extrem schlecht. Also dieses Typische für Leute, die es nicht kennen. Ich bin jetzt nicht traurig, sondern ich fühle einfach gar nichts.
Oh ja.
Das ist echt ein sehr komisches und heftiges Gefühl.
So. Ja, einfach so leer und gleichzeitig so benebelt irgendwie.
Ja, genau. Vor allem so. Es ist ja keine typische Langeweile, aber so eine depressionsbedingte Langeweile, weil man sich zu nichts motivieren kann und zu nichts Lust hat, ist
auch. Es macht ja auch keinen Spaß. Nichts, was einem früher Spaß gemacht hat, macht auf einem, also es macht nicht mehr Spaß.
Genau, so, wenn dann jemand kommt, Sozialphobie, ja, dann musst du irgendwie dir was suchen, wo du gerne hingehst. Und dann kommt die Depression und sagt, ich habe aber keinen Bock rauszugehen.
Ja, und so. Wo will ich denn überhaupt gerne hin? Will ich da wirklich gerne hin oder ist es nur so, die Depression, die dämpft ja auch alles irgendwie und du spürst gar nicht mehr, wo du so richtig gerne hin willst, sondern vielleicht will ich da so ein bisschen gerne hin. So,
genau, aber das ist dann so wenn mein anderer Bruder zu mir sagt, ey, lass uns doch mal im Urlaub fahren, muss man einfach mal machen, irgendwo hin, wo es cool ist. So, und dann fängt man es an, man kennt diese typischen Urlaubsbilder, so, keine Ahnung, Wasserfälle, Strand, keine Ahnung. Und das geht dann bei mir alles so durch den Kopf, wenn man so überlegt, wo man hinfahren könnte und ich denke so, finde ich das jetzt wirklich toll oder ist das einfach nur, weil man das generell toll findet? Und ich kann es halt manchmal schlecht unterscheiden, weil einige Gefühle, die ich habe, laufen automatisch ab, weil ich weiß, dass man sie haben müsste.
Ja, das hatte ich auch eine ganze Zeit lang. Ich wusste nicht, ob das ein Gefühl ist, was von mir kommt oder ob das irgendwie von außerhalb fremdbestimmt implantiert wurde sozusagen.
Genau, so halb muss man das fühlen oder halb fühlen das alle, weil jemand sagt, das Bild sieht schön aus. So.
Ja. Das ist krass. Manchmal ist die Grenze auch fließend, habe ich das Gefühl. Zu einem gewissen Teil ist es ja auch normal, dass man irgendwie manipuliert wird von irgendwelchen äußeren Eindrücken, aber dann so, wo bin ich dabei? Und
genau, ja.
Ja. Ja, das ist krass. Wie läuft denn die Therapie heute so?
Ja, ich könnte da ansetzen bei dem Gespräch, was ich mit meinem Therapeuten hatte, zu Ende des Jahres, wo ich halt noch nicht so Fortschritte gesehen hatte. Dann sagte ich ja, mit den Kollegen funktioniert das jetzt besser, so, dass ich mich unterhalte. Es gibt zum Beispiel einen, der halt so ein bisschen frech drauf ist, Witze reißt und was man jetzt gut und schlecht finden kann. Ich dachte erst so, der andere Kollege, der ruhiger ist, ist halt irgendwie besser, weil er super mit den Kunden klarkommt. Aber es ist manchmal auch so ein bisschen aufgesetzt und man merkt, wenn dieser Kollege Stress hat, dann ist er halt wirklich unfair und lässt das meistens an mir aus. Und der andere Kollege, der immer Witze reißt und so, dachte ich mal so, na, das ist halt so komisch, weil solche Leute sind halt so extrovertiert und da kann jemand so nichts mit anfangen. Und irgendwann, als ich mal mit ihm hauptsächlich alleine gearbeitet habe, die anderen Urlaub hatten und so, also wenn weniger da sind, fällt es mir auch leichter, mich mit anderen Leuten zu unterhalten so. Und dann bin ich mal drauf eingegangen, weil er halt auch immer so der Typ ist, er stellt irgendwelche Dinge im Raum, wo man quasi drauf eingehen kann oder nicht. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, immer darauf einzugehen. Einfach irgendein Witz oder so, da kann man dann halt wieder drauf eingehen. Und ich finde das immer ganz cool, so wenn das so locker funktioniert und das so halt neben weil der Arbeit her ist.
Manchmal ist es ein bisschen forciert, sozusagen, wenn man das einfach so raushaut und dann ist es so, war das jetzt eine gute Idee? Aber wenn es so funktioniert, wenn es halt in so einem Fluss bleibt, dann ist das schon ganz cool.
Ja, genau. Oder wenn jemand irgendwas nicht weiß, wenn er jetzt irgendein Problem hat, einfach laut vor sich hinreden, wo der Fehler ist. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, ich glaube, ich bin mittlerweile der am häufigsten nachfragt, wo liegt denn genau dein Problem? Oder hast du das schon mal probiert? Das habe ich vorher auch nicht gemacht. Und da bin ich immer so erstaunt, dass das mittlerweile funktioniert. Also gut, andere Sachen funktionieren jetzt auch ein bisschen besser, aber ich bin immer noch hauptsächlich zu Hause, obwohl ich schon mal ein paar Sachen gemacht habe, dass ich beim Poetry Slam war, wo ich da nicht reingekommen bin, weil ich mich verquatscht habe mit einer, die da auch das erste Mal war. Sie hat mich dann noch auf was zu trinken eingeladen und dann haben wir uns halt irgendwie den ganzen Abend unterhalten.
Okay.
Und es war halt total cool, so, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass sich auch eine Person mit Philosophie und Quantenphysik auseinandersetzt, so privat als Hobby. Aber das war ganz cool, so.
Ey, Hättest du das gedacht, dass du dazu in der Lage sein wirst irgendwann?
Es hat immer mit der Person zu tun, aber wahrscheinlich nicht. Das war wieder dieses typische, sie stand genau neben mir und das wie mit dem Kollegen. Gehe ich jetzt drauf ein oder nicht? Und das war halt an ihrer Art zu merken, dass sie auch das erste Mal da war und nicht wusste, was so ist. Und sie hat, ich weiß nicht, ob sie irgendwie sich gefragt hat, wo sie hingehen muss oder so. Und ich hatte das halt vorher am Tresen erfragt, weil da vorne so ein Café drin ist. Und ich dann zu ihr, ja, ist noch nicht offen, aber es geht in einer halben Stunde los und das ist dann da hinten durch. Und dann fing sie so an, so dieser typische Smalltalk, ich bin das erste Mal hier und ich weiß das gar nicht und ich wurde nur eingeladen. Und dann sind wir irgendwann relativ schnell drauf gekommen, weil das auch so ein soziales Café ist über Sozial, Gesellschaft, Politik und dann irgendwann Philosophie. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, es ist jetzt fängt es an und sind dann schnell dahin und wollten noch Karten haben und dann waren keine Karten mehr da. Und,
Ja. Das ist der witzig, wie das manchmal einfach so passiert.
Ja, genau, so ein dummer Zufall und wie man dann auch so Kontakt zu Leuten bekommt. So.
Ja.
Ja, das war noch cool, aber mit meinem Therapeuten bin ich gerade nicht zufrieden. Wird gerade so ein bisschen besserwisserisch. Klar, ein Therapeut kennt sich damit aus, weil er das studiert hat, aber kann einem auch nicht ständig das Gefühl geben, dass er das anders sieht als man selbst. Das ist halt nervig, weil...
Ja, ich finde es schwierig, von meinem Therapeuten provoziert zu werden, so ein bisschen. Also so, es ist ja so, wenn sich die Person so ein bisschen über dich stellt und dir so ein bisschen auch sagt, wie das ist oder dir widerspricht oder so. So wenn, das ist ja so durchaus so ein kleiner Konflikt irgendwie.
Klar, ja.
Und das ist jetzt vielleicht nicht direkt eine Provokation oder so, aber es ist halt schon so ein bisschen so, sei doch auf meiner Seite, irgendwie so, hilf mir doch irgendwie so ein bisschen.
Ja, also.
Weil es nützt ja nichts, wenn er dir widerspricht oder so. Oder,
genau, also er kann ja anderer Meinung sein, aber das sollte er mir nur sagen, wenn er mir das auch so erklären kann, dass ich verstehe, warum das genauso zutreffen kann.
Richtig, genau.
Und wenn er mir einfach immer sagt, nein, ich denke, ihnen ist das schon wichtig, aber er schafft es halt nie, mir zu erklären, warum.
Dann hört es sich so an, als wenn er dir so eine Einstellung oder so eine Meinung so reindrückt irgendwie. So.
Ja, genau. Und das ist halt richtig nervig. Oder dass er halt irgendwie meint, ich soll eine Beziehung anfangen, obwohl ich da keine Lust zu habe. So. Und
er will, dass du eine Beziehung anfängst?
Ja, also er will nicht, aber er sagt immer, ja, das wäre keine schlechte Idee so.
Damit was passiert? Also was erhofft er sich davon?
Er meint, das wär positiv, ne, die Person.
Ach oder, so?
Ja.
Also schaden kann es natürlich nicht, aber ich meine, da läuft man ja ganz schnell Gefahr, dass man die andere Person irgendwie als Füller für dieses Loch benutzt, was man dann irgendwie hat in der Depression.
So genau, oder als Therapiegegenstand.
Ja.
Und ich gehe auch nicht und sage, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich zusammen sein kann, der mich von meiner Depression heilt, weil das ist nicht Sinn der Sache.
Also ich meine, gut, meine aktuelle Beziehung erfüllt zum Teil diese Funktion, glaube ich, weil meine Tiefs nicht so tief sind, sozusagen.
Ja.
Aber es ist gefährlich, das so als Mittel zum Zweck zu sehen, so ein bisschen.
Ja.
Es hat natürlich auch zu einem gewissen Grad, ja, wie ich schon sagte, die Tiefs sind nicht so tief. So.
Genau, so. Aber wenn man das extra wegen der Therapie macht, dann muss man natürlich auch bedenken, dass wenn das irgendwann zu Ende ist, dass das natürlich dann nochmal ziemlich tief runterreißt wieder.
Das stimmt.
Ja, und was ich jetzt gerade mache, damit die Tiefs nicht so tief sind, ich habe jetzt mal Tabletten ausprobiert, Selarastron, das ist also Johanniskraut und Baldrian und also es ist jetzt kein Antidepressivum, weil das sollte man ja immer gut abklären und sich gut überlegen, aber die sind halt relativ harmlos und da habe ich genau das, dass die Tiefs halt nicht so tief sind, beziehungsweise alles ein Stück angehoben ist, das ist halt aber hauptsächlich dazu, dass die Tiefs nicht so tief sind und zumindest da schon mal hilfreich, ja. Und zum Thema Beziehung, ja, man sucht sich ja nicht aus Gründen der Therapie, was oder man sollte sich nicht aus Gründen der Therapie eine suchen, sondern weil man eine haben möchte, so.
Eine Beziehung ist kein Therapieersatz oder keine Therapievervollständigung oder sowas, glaube ich, hoffe ich. Es muss ja nicht mal eine Beziehung sein, es kann ja auch ein Hobby sein zum Beispiel. Also für mich wäre es auch einfach nur irgendwas, was einen so ein bisschen aus sich selber rausholt.
Genau,
also,
ja.
Ich glaube, das macht eine Beziehung auch. Also zum Teil sich aus sich selber raus und hier gibt es ja noch etwas so. Vielleicht ist es auch der Grund, warum man Leute sich Haustiere holen.
Ja, na gut, aber bei einer Beziehung, die lenkt auch so ein bisschen von dem Problem ab.
Ja, auch. Richtig, richtig.
Also besonders am Anfang.
In einem schlechten Fall, genau, am Anfang sowieso.
Aber es löst halt die Probleme nicht. Da denkt man, ach, die Probleme sind nicht mehr da, und wenn mal weniger in der Beziehung los ist, also wenn das zum Beispiel eine Fernbeziehung werden würde oder so, dann sind die Probleme auf einmal genauso wieder da, wie sie vorher waren, da man ja nicht an ihnen gearbeitet hat. So.
Ja, genau, das ist das Ding. Man kommt nicht drum rum, an dem Problem zu arbeiten. Es gibt nicht wirklich eine Abkürzung.
Mhm.
Das ist so wie mit Muskeltraining. Eigentlich müsste ich auch mal wieder zum Training gehen. Es gibt da auch keine Abkürzung. Es muss einfach gemacht werden. Aber naja, ja, es ist sozusagen Training fürs Gehirn.
Ja, genau. Oder das Hobby, was du angesprochen hast, was halt auch helfen kann. Ich habe auch so, ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich sehr viel über andere Leute nachdenke und über deren Probleme und so auch vielleicht zum Teil Sorgen um die Leute mache. Und was wäre, wenn, also was wäre, wenn der Person das und das passieren würde? Also jetzt nicht irgendwelche abstrusen Sachen, sondern tatsächlich, wenn ich mich unterhalten habe und die Person steht vor irgendeiner Entscheidung oder was weiß ich.
Mhm.
Und dann mache ich mir darüber Gedanken, obwohl ich mit der Entscheidung dieser Person ja eigentlich jetzt zumindest jetzt nicht so wirklich was zu tun habe. So.
Okay.
Und irgendwann war ich mal an so einem Punkt, wo ich über mehrere Leute nachgedacht habe und auch über eine Person halt wirklich sehr intensiv und dann wirklich so ins Grübeln gekommen bin. Und diese typischen Grübelschleifen, wo man nicht wieder rauskommt, wo man über irgendwelche schon eigentlich unsinnigen Dinge irgendwann nachdenkt. So. Und dann fiel mir irgendwie auf, das kann nicht sein, das zieht mich auch wieder runter. So.
Ja.
Und klar, ich hatte da schon mit meinen Therapeuten drüber gesprochen, man muss halt diese Grübelschleifen unterbrechen, aber es ist jetzt irgendwie nur so für die akute Situation. Hab dann überlegt, was ist dann das, was mich gerade aktuell noch am glücklichsten so macht. Und habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt mal mit einem Videoprojekt anfangen. Das hatte ich vor 7 Jahren mal, hatte ich damit angefangen und bin damit total gescheitert und habe bisher die Finger davon gelassen. So. Ich wollte nicht nochmal so hart auf den Boden der Tatsachen aufknallen, wie es vor 7 Jahren passiert ist.
Mhm.
Habe mir jetzt aber gesagt, okay, das ist eigentlich das Einzige, was mir jetzt wirklich einfällt, was jetzt irgendwo machbar ist. Mein Problem dabei ist, ich habe immer sehr hohe Anforderungen an mich.
Mhm.
Und wenn ich dann sage, okay, dieses Video muss diese und diese Anforderungen erfüllen, dann muss ich auch schon im Vorfeld sicherstellen, dass das auch klappt. Sonst stürze ich mich wieder in irgendwas, was nicht funktionieren kann.
Mhm. Das macht Sinn. Also es ist eine sehr pragmatische Sichtweise.
Genau, aber ich muss halt diese Anforderungen erfüllen. Wie ist egal, aber ich muss sie erfüllen.
Okay, das ist wiederum keine pragmatische. Also
das ist so, das Problem, ja.
Es macht Sinn, sich vorzubereiten und zu gucken, okay, was ist möglich. Aber gleichzeitig ist es auch, ich musste das auch lernen, dieses Finish not perfect irgendwie.
Ja, genau.
Hauptsache fertig. Deswegen mag ich auch Game Jams so gerne, weil man da halt innerhalb von 48 Stunden ein Spiel entwickelt und das ist dann fertig. Und dann macht man das nächste Ding.
Ja, genau.
Anstatt so ewig lange an einem Projekt zu arbeiten, was niemals fertig wird.
Ja.
Das ist halt immer die Gefahr, habe ich das Gefühl. Besonders so, wenn man so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, dann, ja.
Genau, ja, das bin ich auch. Ja, darum habe ich halt überlegt, an welchen Schrauben ich drehen kann und habe deshalb gesagt, okay, dann schraube ich halt das generelle Niveau hoch und versuche das da halt möglichst perfekt zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich habe jetzt einen wahnsinnig einfachen Plot gewählt.
Mhm.
Das ist dann auch was, wo ich auch nicht viel hinzudichten muss, der schon so eigentlich existiert. Und habe auch nur eigentlich 2 Hauptpersonen und alles andere sind nur Statisten. Also total einfach, sind auch nur 6 Szenen und ich denke halt, dass das relativ einfach machbar ist. Das Problem ist halt nur, ich habe jetzt ziemlich viel Vorarbeit, da muss ich mich jetzt immer zu motivieren. Da kommt dann wieder die Depression rein, dass ich sage, okay, ich muss jetzt einfach die ganze Pre-Production fertigstellen irgendwie. Zumindest Phase 1 werde ich noch viel alleine machen, dass ich erstmal ausarbeite, was möchte ich überhaupt machen.
Mhm.
In Phase 2 kann ich dann zumindest Leute hinzuziehen. Wenn man mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, ist es halt einfacher, dass man sich gegenseitig da antreibt, auch mal voranzukommen. Vor allem, wenn man gemeinsame Meetings hat, wo man dann irgendein Ziel haben möchte. Ich hoffe, dass ich damit weiterkomme, weil zumindest, wenn wir dann in die Produktionsphase gehen, dann bin ich auch motiviert und ich hoffe, dass es mir dabei gut geht. Und hoffe, dass es nicht zu schnell vorbei ist, obwohl ich weiß, dass ich das im Sommer abgeschlossen haben, also Spätsommer vielleicht irgendwie abgeschlossen haben müsste, sollte, könnte. Kommt auch an, wie die Planung ist, aber wenn es dann vorbei ist, muss ich mir schnell was anderes suchen. So.
Okay, ja, noch ein Film, keine Ahnung.
Wie erfolgreich das wird, ja.
Es fängt halt immer klein an. Ich finde, bei sowas muss man auch darauf achten, dass man diese Baby-Steps macht.
Mhm.
Dass man sich nicht übernimmt. Aber ich meine, das scheint ja so, als wenn du grob zumindest einen Überblick hast, was du dafür alles benötigst und so.
Ja, ich kenne mich mittlerweile einigermaßen gut, auch durch viel, viel Reflexion. Ich weiß, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und gucke halt, an welchen Schrauben ich drehen kann und hoffe, dass das reicht.
Mhm. Ja, es ist ja einfacher geworden, einfach mal zu machen und
genau.
Nochmal hochzuladen und zu gucken, was passiert so.
obwohl ich mit den Videos, die ich jetzt schon für meinen YouTube-Kanal produziert habe, nicht so zufrieden sind. Liegt aber einfach an der Kamera, da muss ich halt besseres Equipment beschaffen, wenn ich dann einen Film mache. Hm. Was mich dann wahrscheinlich auch wieder motiviert, Videos zu machen, weil ich halt so schockiert war, als ich das erste Mal auf dem Fernseher gesehen habe, dass ich dann aufgehört habe, Videos zu machen. Es hatte noch andere Gründe, aber wenn einer so diesen Anstoß gibt, dann sind die online gleich wieder da und dann so sind das genug Gründe, erstmal nicht weiterzumachen.
Um mehr oder weniger vernünftige Videooptik zu haben, braucht man ja eigentlich nicht viel mehr als so einen Spiegelreflex vielleicht. Oder vielleicht sogar eine gute Webcam, die reicht dann auch schon fast.
Ja, also ich muss mir schon so in Richtung Camcorder irgendwas kaufen. Muss halt Full HD sein, muss ein bisschen optischen Zoom haben. Sollte halt ein paar technische Basics schon haben, die einige Kameras nicht haben.
Dr. House wurde komplett mit einer Spiegelreflex gedreht.
Okay, es gibt aber Unterschiede, weil viele Fotokameras schlechte Videos machen, aber wenn bei Dr. House gute Ergebnisse rauskamen, dann wäre das auch eine Überlegung.
Ich glaube, es war so eine 5D oder so.
Okay.
Bei Rocket Beans drehen wir auch mit Spiegelreflex teilweise.
Okay.
Also, es geht. Spiegelreflex und Postproduktion. Also klar, man muss dann ein bisschen... Aber das musst du sowieso, wenn du einen Film machen willst, musst du sowieso Postproduktion machen.
Vollkommen klar.
Damit es so einen filmischen Look hat, irgendwie Filmgrain drauf und irgend so einen optischen Filter. Ja, so, genau. Ja, solche Geschichten.
Ja, aber so mit der Kamera, das ist auch wieder eines meiner Probleme. Ich kann mich bei banalsten Sachen nicht entscheiden. So zum Beispiel die Frage, was gibt's heute zu essen? So.
Mhm.
Da bin ich dann häufig überfordert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine komplette Blockade.
Oh ja.
Und das habe ich bei einigen Sachen genauso wie, das hält mich auch beim Filmprojekt auf, mich mit dem Equipment auseinanderzusetzen, weil es gibt ja so viele verschiedene Sachen und irgendwann ist das Gehirn total überfordert, weil es eigentlich nur eine Lösung braucht und am besten bietet sich die Lösung von selbst an. So.
Ja, aber bei sowas ist es gut, sein Ziel im Auge zu behalten und zu gucken, so okay, das muss es am Ende sein und welche Features brauche ich
damit? Genau, ja, so habe ich das jetzt auch gemacht und ja. Ich weiß ja ungefähr, was für eine Kamera ich brauche, schreibe halt auf, was ich brauche und dann mache ich das meistens mit meinem Bruder zusammen, der mich auch zu solchen Sachen manchmal so ein bisschen zwingen kann, wenn ich ihn drum bitte und er sucht dann zusammen, weil er bietet mir dann Kameras an, die ich aufgrund der technischen Details rausgesucht habe, die könnte ich auch selber finden, aber so ist es halt einfacher, wenn man da zusammen drüber guckt, so.
Ja.
Vor allem, wenn man dann einen Termin hat, wo man sich zusammensetzt dann.
Ja, ja. Hast du noch etwas, was du erzählen möchtest in diesem Zusammenhang, was ich nicht gefragt habe oder sowas?
Könnte sein. Also das geht so ein bisschen zurück auf das, was mit meinem Therapeuten ist, wo er anderer Meinung ist, weil ich irgendwie, vielleicht durch die Sozialphobie oder so, teilweise irgendwie mich sehr unabhängig von anderen Menschen fühle, dass mir... Also nicht im Sinne von, dass ich schlecht mit anderen Menschen umgehe, aber dass ich manchmal meine, ich brauche keine anderen Menschen so und da ist mein Therapeut halt komplett anderer Meinung. Zeigt sich zum Beispiel entweder dadurch, wenn ich jetzt, ich stand jetzt nicht so häufig auf der Bühne, aber halt das, was ich gemerkt habe, ist halt, wenn man auf einer Bühne steht, ist vor allem einfach nur eine große Masse von Menschen. Klar, wenn man jetzt jemanden sieht, den man kennt, okay, kann sein, kommt auf die Bühnenbeleuchtung an, meistens sieht man ja nichts. Dann erzähle ich halt dieser einen Masse, das ist dann eine Sache, erzähle ich irgendwas, aber nicht den einzelnen Menschen.
Ja, interessant.
Und so ist es dann, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ähnlich. Dann mein Therapeut immer, ja, interessiert dich die Person dann nicht so. Gut, bei mir ist es auch der Hintergedanke wieder mit Verkuppeln und so weiter, aber meinte er denn so, weil ich letztens einen Kumpel, den ich übers Internet kenne, das zweite Mal jetzt erst gesehen habe in echt, weil wenn man weiter weg wohnt, ist es halt schwieriger. Und er so, ja, interessiert dich denn nicht, wie die Person aussieht, ob die dick oder dünn ist? Und ich so, es geht mir doch um den Charakter und nicht darum, wie die Person aussieht. Die Person kann auch aussehen, wie sie möchte. Das. Mhm. Und das auf Gespräche bezogen ist halt, die Frage kam bei ihm halt in dem Gespräch auf von Poetry Slam, mit der ich mich unterhalten habe. So. Da meinte ich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, ist mir fast ausschließlich der Gesprächsinhalt wichtig.
Mhm.
Weil mit mir über, keine Ahnung, Quantenphysik irgendwas so unterhalten kann, dann ist die Person deshalb spannend. Und dann ist mir das Aussehen völlig egal.
Weil ja, aber macht auch völlig Sinn.
Und naja, es wirkt dann halt immer in der Therapie so, also es ist zum Teil auch ein bisschen so, aber so, als wenn ich halt überhaupt nichts mit Menschen zu tun haben möchte, sondern ich rein an Sachinhalten interessiert bin.
Aber die Menschen bringen ja die Sachinhalte. So in diesem Sinne, also man ist ja allein deswegen schon auf Menschen angewiesen, weil sie einem diese Sachen ja erst bringen.
Ja, aber es ist auch sogar irgendwie bei meinen Eltern oder bei meinen Zwillingsbrüdern, dass ich da überhaupt keine Verbundenheit spüre. Das ist halt extrem komisch. Also bei meinem Zwillingsbruder ist es so, ja, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wir haben fast das gesamte Leben bis zum Auszug zusammen erlebt und so, oder solange wir zusammen zur Schule gegangen sind, wir waren auch in derselben Klasse, unser Klassenlehrer meinte so, eigentlich nicht, aber bei euch ist das was anderes, da hat das funktioniert irgendwie, meinte er, aber bis da haben wir halt irgendwie fast alles zusammen erlebt, aber es ist nur dieses Gefühl, zusammen eigentlich eine gemeinsame Vergangenheit zu haben, aber nicht irgendein Gefühl der Verbundenheit, das ist irgendwie komisch. So.
Vielleicht stellt sich das auch erst ein, nachdem man eine Zeit lang getrennt voneinander war, weil ich glaube, wenn diese Person Alltag ist sozusagen, dann nimmt man sie einfach nicht mehr so richtig wahr, sie ist halt einfach da. Also.
Ja.
Davor habe ich auch ein bisschen Angst bei Beziehungen und sowas, dass ich dann irgendwann die andere Person so für selbstverständlich nehme und dann nicht darauf achte, irgendwie, oh, ich sollte mich ja vielleicht ab und zu mal so anwesend zeigen und so und nicht immer irgendwie mein eigenes Ding machen.
Das stimmt, aber bei mir ist es zum Beispiel so, meine Mutter und mein Zwillingsbruder meinen halt immer, wann kommst du das nächste Mal? Und ich denke mir so, wenn die nicht fragen würden, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr dahin fahren. Nicht, ja, ne? nicht aus bösem Willen, aber weil mir da überhaupt nichts dran gelegen ist. So.
Ja.
Weil mir das auch nichts gibt, da zu sein. Das ist eigentlich immer nur Stress. Ja, das ist auch so eine Sache, wenn ich irgendwie 3 Stunden mit dem Zug oder so unterwegs bin, ist das für mich auch mal Stress, weil erstmal, ich kaufe mir immer meistens die Fahrkarte erst am Bahnhof, weil ich nie weiß, wann ich fahre, wann ich hochkomme aus dem Bett, wann ich ins Bett gehe überhaupt und wann ich mich manchmal überhaupt motivieren kann, das Haus zu verlassen, um zum Bahnhof zu gehen und dann 3 Stunden im Zug sitzen und dann, warum kommst du so spät? Und dann erzählt mir meine Mutter irgendwelche banalen Sachen, was sie einkaufen war, was sie in Sport gemacht hat, was mich einfach null interessiert. Aber meine Eltern sind beide so Menschen, die halt einfach so ein total durchschnittliches Leben haben. Und ich war halt immer so Mensch, ich möchte halt ein bisschen mehr als Durchschnitt haben und auch dafür was tun, so. Und mein Bruder wiederum zeigt mir dann wirklich die ganze Nacht irgendwelche YouTube-Videos von Let's Playern oder keine Ahnung, was mich jetzt auch nicht so wahnsinnig interessiert. Aber mein Bruder hat halt einfach null Sinn dafür, was andere Leute interessiert. Also wenn ich da bin, denkt er einfach nur, okay, ich muss ihm jetzt alle Videos zeigen, die er verpasst hat, so. Die ich gesehen habe und die er jetzt auch sehen muss, so.
Damit ihr was zu reden habt danach oder einfach?
Er meint so, das wäre jetzt so das Unterhaltungsangebot. Keine Ahnung, er meint unbedingt, mir das zeigen zu müssen. Wir unterhalten uns danach über andere Dinge. Es ist halt irgendwie stundenlang irgendwelche Videos gucken, aber er checkt das auch nicht, wenn ich ihm sage, dass mich das nicht interessiert, so.
Okay, wie kann man das nicht checken, wenn du, ich meine, sagst du ihm das so konkret so? Ja,
ich habe es ihm ein paar Mal gesagt, hat er nicht wirklich darauf reagiert. Oder wenn ich mal sage, ja, mach doch mal das Video an, das funktioniert dann nach einer Stunde, reagiert er mal darauf. Gut, ich neige auch dazu, nicht Leute zu kritisieren, eben weil ich dann über die Reaktion nachdenke und die Person nicht verletzen möchte. Oder ist ein bisschen übertrieben, aber
ja. Wenn ich das so höre, dann habe ich das Gefühl, dass das eine gute Sache ist, dass du jetzt getrennt von dieser Situation da leben kannst und dich auch besser ausleben kannst.
Definitiv, ja. Ja. Es ist wesentlich entspannter und ich glaube, da bei meinen Eltern wäre auch die Therapie noch weniger möglich gewesen.
Aber sie wissen, dass du in Therapie bist, oder? Oder ist das für die auch so unnormal?
Ja, aber mein Vater zumindest ist der Meinung, dass es Depressionen nicht gibt. Da muss man sich durchbeißen und ja. Alles andere ist unnormal.
Ich weiß nicht, ob es so richtig was mit Glauben zu tun hat. Das ist ja nicht normal. Man weiß ja, dass es nicht normal ist, so wie man sich fühlt.
Genau, ja.
Oder beziehungsweise, dass man sich anders fühlen sollte und man kann nicht so wirklich, allein das Wissen, dass es nicht die eigene Schuld ist sozusagen, dieses sich zusammenreißen bedeutet ja dann wiederum im Umkehrschluss, dass man sich nicht zusammenreißt, während man diese Gefühle hat sozusagen oder... Also für mich ist sich zusammenreißen, diese Gefühle zu unterdrücken.
Ja, genau.
Und das ist halt überhaupt nicht produktiv. Das hilft null bei sowas.
Davon gehen sie auch nicht weg.
Nein.
Naja, und dieses halt, dass man das selber glaubt, das ist auch so eine andere Situation, wenn Leute dann sagen, ja, du schiebst doch deine Krankheit nur vor, dann sage ich, klar, es gibt immer Faulheit und Motivations- und Antriebslosigkeit. Und ich will auch nicht sagen, dass ich das jedes Mal auseinanderhalten kann und dass ich dann vielleicht auch mal das vorschiebe, aber es ist A, nicht immer und B, kann ich dir sowieso nicht hundertprozentig sagen, was davon jetzt was ist. Da muss man schon sehr gut reflektieren können, glaube ich.
Ja, und um dahin zu kommen, muss man halt diese Arbeit leisten.
Genau.
Was fühle ich überhaupt? Das ist das Schwierigste von allem, finde ich. Was zum Geier fühle ich jetzt eigentlich gerade?
Genau, und häufig ist es dann auch noch vermischt, dann kann man es eh nicht auseinanderhalten.
Ja. Okay. Aber wir kommen dahin. Sozusagen. Ich habe das Gefühl, es geht ja nicht anders. Man muss Therapie machen, um dahin zu kommen, habe ich das Gefühl. Das kann ja nicht von einem selbst auskommen.
Es gibt Leute, die auf Selbsttherapie schwören, aber ich glaube, wenn man depressiv ist, ist das halt irgendwie schon echt heftig, wenn man das selber machen müsste. Also ich könnte es nicht. Und
auf welcher Basis denn? Also so, du bist gerade in so einem fetten Loch und woher nimmst du dieses, man braucht doch diese Perspektive von außen.
Irgendwie. Ja, genau. Und noch jemand, der einen da so ein bisschen führen kann, der auch dieses Wissen hat, weil man selber ja nicht Psychologie studiert hat. Und selbst wenn der Schuh ist, hat meist den schlechtesten Schuh. So.
Genau.
Also man kann nicht sagen, hey, ich bin depressiv, ich mache ein Psychologiestudium, weil Ausbildung schaffe ich jetzt gerade eh nicht. Aber Student sein ist doch...
Ich sage ja auch jedes Mal, ne, also wie gesagt, das ist kein Ersatz für eine Therapie, diese Interviews hier. Und ich bin auch gar kein Therapeut oder so ein Shit, ich bin einfach nur ein Grafiker. Das ist aber auch gleichzeitig meine Ausrede. Wenn hier Bullshit dabei rauskommt, dann kann ich immer darauf verweisen, hey, ich bin nicht dafür ausgebildet. Und eigentlich... Ja, eigentlich labern wir hier nur.
Aber ich fand es halt wirklich erstaunlich, als ich Not Just Sad diese Tweets zu den Hashtags gelesen habe, dass Leute sich so gut mit der Erkrankung trotzdem auskennen, die Laien sind. Liegt einfach daran, dass man sich da, also wenn man nicht krank ist, häufig habe ich das Gefühl, gar nicht so gut mit sich selbst beschäftigt und nur oftmals meint, man kennt sich gut, weil man eigentlich gar nicht so viel reflektiert und diese Leute reflektieren halt extrem viel und kennen die ganzen Symptome und das hat mich mal so dazu gebracht, so ein Modell mit drei überlappenden Kreisen habe ich da so raus entnommen irgendwann, dass du halt diese drei Kreise brauchst, die halt so Schnittflächen haben, damit es dir gut geht. Das ist halt, du brauchst einmal Freunde, die sich um dich kümmern, also die mit dir irgendwas unternehmen, einfach nur da sind und gute Freunde sind. Dann brauchst du Leute, die dieselben Probleme haben wie du, wie Not Just Sad oder eine Selbsthilfegruppe, weil man da unter sich ist, weil man sich da locker austauschen kann und jetzt keinen hat, der das Ganze kontrolliert. Und dann brauchst du einmal einen Fachmann, das ist ein Therapeut, der dir wirklich von der fachlichen Seite diesen Input gibt und dir aber auch hilft, selbst zu reflektieren. Und wenn du die drei Sachen mischst, dann harmonisiert das besser. Wenn du nur zwei davon hast, ist es halt schwieriger. Wenn du halt zum Beispiel nur beim Therapeuten bist, aber deine Freunde kein Rückhalt sind, dann musst du ja alles alleine erkämpfen, hast aber kein Verständnis da. Und ein Therapeut, wie ich auch schon erzählt habe, kann manchmal problematisch sein, was halt in einer Selbsthilfegruppe vielleicht lockerer wäre, weil man einfach nicht von oben was aufgedrückt kriegt, sondern es sagt einfach jemand, ja, ich habe das auch und ich mache das dagegen so.
Ja, der war gut, ey. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um zum Ende zu kommen. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt unsere Angst- und Liebe-Liste ab.
Ich habe meistens immer so Zweierpaare, so Sachen, die zusammenhängen.
Okay.
Also eins zum Beispiel ist, nicht jeden Abend ist, aber ziemlich häufig, wenn ich ins Bett gehe, dass ich Angst habe, am nächsten Tag zu verschlafen. Und dadurch, dass ich dann Angst habe zu verschlafen, denke ich, dass ich dann wieder das Verschlafen triggere, weil mein Kopf sich dann denkt, der hat an Verschlafen gedacht, dann mache ich das jetzt auch mal. Es ist
ach so, okay. Irrational.
Ja, aber so ein bisschen davon inspiriert leider, dass es ja die Theorie gibt, dass man sich selber programmieren kann, wenn man sagt, ich stehe um diese Uhrzeit auf, dass man das auch tatsächlich macht. Und dann auch der negative Effekt davon so.
Das Gehirn kann ja auch angeblich irgendwie keine negativ, also so, es sieht das nicht, stimmt, angeblich nicht. Vielleicht hilft es eher so daran zu denken, so ich werde, also im Positiven formuliert, ich werde pünktlich aufstehen oder so.
Oh mein Gott, ich werde nicht pünktlich aufstehen, das könnte funktionieren.
Ja, zum Beispiel sowas. Okay, ich habe Angst vor der Wohnungssuche hier in Hamburg.
Das kann ich nachvollziehen.
Ja, also nachdem mein BAföG hier Abbezahlung durch ist, starte ich das mal so richtig. Das wäre das erste Mal in meinem Leben, dass ich so richtig serious nach Wohnungen suche.
Cool.
Obwohl, nee, im Auslandssemester habe ich auch schon nach Wohnungen gesucht und das war ziemlich serious. Das war auch sehr dringend und ja. Aber ja, also das zweite Mal trotzdem.
Ja, ja, Wohnungssuche ist bei mir eigentlich bisher auch immer dringend gewesen. Ich musste da immer irgendwie raus. Mhm. Aus diversen verschiedenen Gründen.
Und du hattest bis jetzt immer Glück, oder, mit deinen Wohnungen?
Immer so in der letzten Sekunde habe ich dann doch noch was bekommen, aber Glück bei den Mitbewohnern jetzt nicht immer unbedingt, so 50-50.
Okay. Na gut.
Ja, okay, das zweite wäre so ähnlich wie das erste, wenn ich übers Wochenende wegfahre oder Urlaub oder weiß der Geier, habe ich immer Angst, dass ich mich entweder vertan habe, dass ich einen Tag zu lange bleibe und da eigentlich schon wieder arbeiten müsste oder dass ich durch irgendwas nicht rechtzeitig zurück nach Hause komme, um von da aus wieder zur Arbeit zu kommen am nächsten Tag.
Ja, okay. Ja. Hat das auch ein bisschen was mit Erwartungen zu tun? So?
Könnte gut sein, ja.
Das, ja. Okay. Ich habe Angst davor, dass mein Alkoholikervater wieder nach Deutschland zurückkommt und mich um Hilfe bitten wird, um hier wieder Anschluss zu finden. So Amtgeschichten und so einen Scheiß. Weil Sprachbarriere so ein bisschen. Also er kann bestimmt noch irgendwelche Reste Deutsch, aber nicht mehr wirklich viel.
Okay.
Und das ist eine Hilfe, die ich ihm nicht geben kann, weil ich einfach keine Kraft dafür habe, weil das ist etwas, wozu ein erwachsener Mensch irgendwie in der Lage sein sollte, habe ich das Gefühl.
Gut, da kann ich immer auch gut Hilfe von meinem Bruder erwarten. Aber klar, Hilfe ist immer gut, aber es muss dann auch mit der Person klappen. Und wenn die Person halt bei so einer vielleicht auch etwas langwierigeren Angelegenheit extrem anstrengend ist, besonders psychisch, dann ist es, besonders wenn man selber dann nicht so psychisch gesund ist, ist es halt immer sehr, sehr anstrengend und es zieht auch wahrscheinlich dann ziemlich runter.
Es zieht einem einfach Kraft. Es ist so dieser Parasiteffekt. Es ist einfach nur so ein Aussaugen und ich weiß, dass ich nichts zurückbekommen werde. Es ist einfach nur so ein Nehmen und man kann, ja, der kann halt unendlich nehmen.
Ja, ich kenne so einen ähnlichen Mensch, wahrscheinlich nicht so wie dein Vater, aber der sagt immer, wenn er gerade gut drauf ist, alle sind seine Freunde, wenn er schlecht drauf ist, sind alle seine Freunde, so textet er jeden zu und wenn er gerade gut drauf ist, dann teilt er richtig aus, aber kann nicht einstecken.
Das ist auch geil.
Und das sind dann alle böse, die ihm nicht helfen wollen.
Mein Vater ist immer angepisst auf die Gesellschaft. So. Das ist so richtig so breit gefächert irgendwie. Alle haben ihm irgendwie etwas Böses angetan und er hat irgendwie jetzt darunter zu leiden in irgendeiner Form. Und das ist dann immer so, der Einzige, der etwas daran ändern kann, bist du, alter Mann.
Man kann sich nur selbst ändern. Allen anderen kann man nur einen Anstoß geben, sich zu ändern.
Ja, so, also.
Es ist es auch am einfachsten, bei sich selbst anzufangen. Also, auch wenn es schwierig ist, aber es ist immer noch am einfachsten, wenn man sich selbst ändern kann.
Ja, also, ey, keine Ahnung. Aber er ist halt Alkoholiker. Er ist auch sozusagen, er hat es akzeptiert, dass er sich nicht verändern wird. Und dann, ey, was kann ich denn da noch machen? So,
also ja, so. Ist ähnlich wie bei Depressionen, wenn Leute akzeptiert haben, dass sie Depressionen haben und nicht in Therapie gehen wollen.
Ja, da kann einem keiner mehr helfen, so richtig, habe ich das Gefühl.
Ja,
so.
Und selbst Zwang hilft in den meisten Fällen nicht wirklich.
Nein, man muss sich halt darauf einlassen, so von sich aus. Und ich glaube halt, wie gesagt, keine Ahnung, mein Vater muss halt richtig auf die Fresse fliegen. Wenn meine Oma stirbt und er dann niemanden mehr hat da drüben, das ist halt der Moment, wo er dann mit Sicherheit anfangen wird, zu versuchen, hier wieder herzukommen, so damit er zumindest mich hat irgendwie. Also er wohnt jetzt gerade noch im Ausland halt bei seiner Mutter so. Aber die ist halt auch fast 80 und ja, die hat schon irgendwie Arthritis, Rücken, dies, das und keine Ahnung, so.
Dann ist der Wirt, Wirt quasi weg, wo er sich als Parasit anhängen kann und dann braucht er einen neuen Wirt.
Er braucht einen neuen Wirt.
Ich weiß nicht, ob du Stargate kennst, Growult?
Ja, das spricht dem wahrscheinlich so ein bisschen, ja.
Okay, ja. So kam mir bisher immer Depressionen vor. So wie irgendwas, was im Kopf ist, was fremd ist, aber was so einen starken Einfluss auf einen hat, wo man sich wirklich gegen wehren muss und wo man aber immer nicht weiß, wo das herkommt.
Ja, und das versucht man ja immer. Man versucht ja als Mensch immer so zu verstehen, warum ist das so irgendwie.
Und die Kontrolle zu haben.
Ja, und dann ist das irgendwie so ein unkontrollierbarer Parasit. Na.
Ja.
Okay, ja, aber das ist auf jeden Fall eine meiner Ängste.
Ja, auch wieder was ganz Tolles. So typisch, was man kennt, man hat eine Monatskarte und hat sie irgendwann nicht mehr, dass man dann vielleicht mal vergisst, sich eine Fahrkarte zu kaufen und ich habe halt immer Angst davor, dass ich vergesse, ohne Fahrkarte im Zug zu sitzen, dass mir dann erst später das auffällt und ich es nicht mehr ändern kann, beziehungsweise nicht bis zur nächsten Station. So.
Was ist mir heute passiert?
So. Ja, mir passiert das halt, also jetzt nicht ständig, aber halt immer mal wieder. Und ich denke jedes Mal, warum gerade mir so vergleichsweise häufig, na gut, man weiß nicht, wie häufig das anderen Leuten passiert, aber ich denke auch immer, andere Leute kriegen ihr Leben irgendwie auf die Reihe. So.
Das denkt man so, ja. Andererseits, du weißt ja nicht, was hinter der Fassade vor sich geht.
Genau, oder bei mir so Fahrkarte kaufen, aber erst abstempeln, wenn der Zug einfährt, weil es könnte ja irgendwas passieren, so. Und dann im Zug sitzen und dann, ach so, ich habe die Fahrkarte nicht abgestempelt. Okay, das ist zumindest grau fahren.
Ja, ja, ja. Eine sehr kindliche Angst irgendwie, die noch aus der Kindheit kommt irgendwie. Ich habe Angst davor, nicht die ganze Zeit von allen Menschen um mich herum gemocht zu werden. Das ist ja, krass, okay. Weil so, wie geht man damit um, wenn du weißt, dass jemand dich nicht mag? So, ich meine, heutzutage wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen entspannter damit als früher, aber früher so ging das irgendwie gar nicht, besonders so, wenn man so aus Teenager, aus der Zeit kommst, so, das ist ja praktisch so der einzige Wert, den du als Mensch hast in der Pubertät, ist so, wie gemocht du bist irgendwie, ja, wie akzeptiert du bist. Das ist so das höchste der Gefühle irgendwie und das ist irgendwie krass.
Ich hatte zumindest gegenüber meinen Mitschülern immer den Vorteil, dass ich eh anders war und irgendwie relativ isoliert und zum anderen generell natürlich dieses Anti-Mainstream-Ding ist bei einigen Dingen relativ praktisch. So, da ist es dann egal, wenn jemand sagt, ah, du bist der Einzige, der kein Facebook hat in der Klasse, dann kann man zumindest sagen, ich bin Anti-Mainstream und ich mache mich über euch lustig, so übertrieben gesagt.
Man verliert nicht seinen Status irgendwie.
Genau, halt nicht dieses Umgekehrte, dass man selber dann quasi so der ist, der irgendwas schlecht macht, sondern andersrum. Das funktioniert zumindest bei einigen Sachen, aber nicht bei allen.
Ja, ja.
Ah ja, was mir auch schon mal passiert ist, eine Tasche mit allen möglichen Elektrosachen, Kabel, eine Festplatte, Fernbus vergessen. Und jetzt nehme ich immer alles mit auf den Platz, es sei denn, ich werde angesprochen, so, dass ich das doch bitte in das Gepäckfach legen möchte, weil meistens passt es auch, weil ich jetzt nicht so extrem große Taschen habe. Aber ich habe jedes Mal Panik, dass ich das vergesse, weil so dieses typische Aussteigen und Weggehen vom Fernbus, so.
Ja.
Ja, da muss ich mir immer eine Erinnerung machen, damit ich das auch bloß nicht vergesse. Und ich habe sogar Angst, dass ich die Erinnerung irgendwie verpasse. So.
Okay. Das ist schon Meta, das ist schon so ein Level drüber. Ey.
Ja, heftig.
Das habe ich immer, wenn der Wecker nicht klingelt in letzter Zeit irgendwie.
Ja, das ist auch ganz schlimm. Ich überhöre sowieso den ersten Wecker immer, warum stelle ich mir mehrere?
Ja, naja, okay. Passend zu meiner letzten Angst ist, ich habe Angst davor, mich zu blamieren. Also dadurch verliere ich Status sozusagen. Ja. Und es ist dabei egal, ob es irgendwie bei mir fehlendes Allgemeinwissen ist oder halt irgendwelche fehlenden Fähigkeiten, die man haben sollte, in Anführungsstrichen, die mir dann so noch fehlen und dann irgendwie ins Lächerliche gezogen werden, deswegen von anderen Menschen. So ist es dann immer so. Scheiße.
Ja, das kenne ich. Darum versuche ich immer noch so möglichst viel Wissen nebenbei aufzunehmen, weil ich immer denke, das ist noch nicht genug, ich muss da mehr wissen.
Ja.
Ich muss irgendwie mehr wissen als andere, damit das irgendwie noch
so eine Absicherung ist.
Ja, genau. Und dann dieses, hatte ich erzählt, dass ich bei so einem Projekt mitarbeite mit meinem Bruder, hatte ich vorhin, glaube ich, erzählt. Da ist es so, das ist halt ein Musikprojekt von dem Initiator, der auch einen Chor leitet. Da sind einige Helfer, wir sind halt als Helfer da, die so diese Basic-Aufgaben machen, worum sich die richtigen Mitarbeiter nicht kümmern müssen. Und da sind halt viele aus seinem Chor. Und die können dann alle natürlich perfekt singen und ich halt überhaupt nicht. Und das Thema sollte man ja meiden, so, da kann ich nicht mitreden. Und dann irgendjemand unterhält sich da mit mir, ja, der Moderator, der das Einsingen machen sollte mit den Kindern, den konnten sie dann doch nicht nehmen, weil der eine Oktave tiefer singt als die Kinder. Und da die Kinder noch nicht oktavieren können, wäre das halt schlecht, weil sie dann durcheinander kämen. Und ich so, oktavieren kenne ich nicht, aber ich kann es mir aus dem Zusammenhang erschließen, aber peinlich, dass er davon ausgeht, dass ich das weiß. So. Und ja, dann sind auch noch so viele, die studieren und ich denke, ja, ich mache nur eine Ausbildung. Diese typische Frage, die ich auch oft hatte, wenn ich irgendwie mit Mitfahrgelegenheit mitgefahren bin. Alle unterhalten sich und dann, ja, und was studierst du? Gar nichts. Ich mache nur eine Ausbildung.
Ja, 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 ja.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht, was ich da aufgeschrieben habe. Egal, ich habe so ein bisschen Angst, weil mein Ziel ist halt, naja, nicht berühmt werden im Sinne von reich und so, sondern ich möchte halt irgendwie viele Leute irgendwie durch meine Sachen, die ich vorhabe, erreichen. Ich möchte halt nicht so sein wie meine Eltern, die sagen, ich habe einen Job, ich habe ein Haus, das reicht mir, sondern ich möchte halt möglichst viel erreichen und irgendwelche Projekte machen, wo ich vielen Menschen helfen kann. Keine Ahnung, welche von meinen Interessen später dieses Ziel erreicht, aber ich weiß, dass ich dieses Ziel irgendwann erreichen möchte, aber ich habe Angst, dass dieses typische Erfolg verändert einen. Oder einfach so, dass auch durch Therapie ich so werde, wie ich nicht sein wollte. So. Einfach dadurch, dass ich irgendwelche Eigenschaften von mir einfach aufgebe für irgendwas anderes. So.
Okay.
Dass mir gesagt wird, ja, du musst jetzt mal so werden und dass ich das dann mache und später feststelle, vor 10 Jahren war das für mich noch ein gutes Tuch und eigentlich wäre es gut, wenn ich die Grenze heute noch hätte. So.
Ja, ja. Boah, das kann ich aber nachvollziehen. Ich weiß aber auch nicht, ob man sich dagegen wappnen kann so richtig, weil man verändert sich ja eh immer irgendwie.
Genau, und manchmal verändert man sich auch positiv so durch Therapie, wenn man Verhaltensweisen ablegt, die einem selbst schaden. Mhm. Aber das versteckt natürlich die Angst, wenn man weiß, dass man sich dagegen nicht wappnen kann. So.
Ja, ja. Nette Überleitung zu einer von meinen Ängsten. Jetzt, wo ich eine Beziehung habe, habe ich logischerweise auch Angst davor, verlassen zu werden. So.
Auch ein Vorteil, wenn man keine Beziehung will.
Aber das ist halt auch so ein bisschen ironisch, weil klar, man schützt sich vor der Enttäuschung, wenn man allein ist. Aber das ist dann halt auch so dieses Ding, wenn man das Risiko nicht eingeht. So, dann ist es auch irgendwie so. Ja,
ja klar, es wäre doof, wenn das der Grund wäre, warum ich keine wollte.
Ja.
Aber wenn jetzt generell kein Interesse besteht, dann ist es ja A nicht schlimm. Und dann würde auch dieses zwanghafte eine Beziehung suchen wegen der Therapie oder so, wäre dann auch extrem unsinnig.
Genau.
Ja.
Ja, aber eigentlich ist es auch allgemein gemeint. Also ich habe allgemein irgendwie so ein bisschen Verlustängste oder so. Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann. Aber ja, basierend auf Alkoholikervater und Scheidung. Das Übliche.
So. Ja, genau.
Hast du noch eine?
Wenn ich verstehen würde, was mir das sagen würde. Achso, jetzt weiß ich, das hängt, glaube ich, mit dem anderen zusammen. Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich halt Menschen entweder verletze oder wütend auf mich mache. So.
Okay, das ist nochmal ein bisschen anders als nicht gemocht zu werden, sondern dass du der Aggressor bist irgendwie.
Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn mir jetzt an einer Person irgendwas definitiv nicht passt, aber ich weiß, dass das die Person entweder tief trifft oder einfach nur extrem aggressiv macht, dann ist es halt extrem schwierig, das überhaupt zu tun, sondern
ja.
Fangen natürlich die Gedanken an und sagen, das kannst du nicht machen und das wird dabei rauskommen und das willst du nicht und ja.
Ja, sowas hatte ich mal. Ich habe mal eine Person ziemlich krass verletzt und dann hat es mich sozusagen zurückverletzt, weil ich von mir selbst enttäuscht war, dass ich dazu in der Lage war, jemanden so zu verletzen.
Okay,
so.
Ja.
Ja. Das war halt so, das entspricht nicht meinem Anspruch an mich selbst.
Ja, genau, und so die eigene Moral gebrochen, so, ja.
Genau das, ja. Oder auch als ich das erste Mal Alkohol getrunken habe, an meinem 18. Geburtstag. Da war ich halt zum ersten Mal richtig betrunken und aber das habe ich auch schon erzählt im Podcast, dass ich so völlig fertig war und auch geheult habe, glaube ich, weil ich mich selbst verraten hatte, weil ich mir selber versprochen hatte, niemals zu trinken, weil mein Vater ein Alkoholiker war.
Ah, okay.
Und ich hatte mein eigenes Versprechen gebrochen und das war einfach nur so völlig so, boah, shit, was habe ich getan?
Gut, so. da, wenn du das jetzt so erzählst, einfach erstmal unabhängig von deinem Vater, überrascht mich das, dass ich damit nicht so Probleme hatte, weil ich eigentlich keinen Alkohol trinke. Also was heißt eigentlich, ich trinke keinen Alkohol aus den beiden Gründen, weil ich es nicht mag meistens und weil ich es auch nicht möchte. Aber ich habe schon ein paar Mal Alkohol probiert, also so ist es nicht. Also zumindest kann ich dann auch sagen, ich mag den Geschmack nicht meistens. Also klar, es gibt auch was, wo man es nicht schmeckt, aber das täuscht ja nicht darüber hinweg, dass man es eh nicht möchte.
Ja.
So, aber klar, ich kann jetzt nicht sagen, ich probiere das jetzt 100 oder 1000 Mal, weil dann irgendwann ist auch so die Grenze überschritten, wo man dann sagt, so oft wie du probierst, ist das schon dauerhaft.
Wo ist das Leben von probieren?
Ja, aber halt so ganz vereinzelt mal, wenn ich bei meinen Brüdern war und an dem Tag auch, an dem mein Zwillingsbruder extra auch bei unserem älteren Bruder war, wo er dann das erste Mal betrunken war, weil er es nicht bei meinen Eltern machen wollte, so. Und da haben die mich halt gefragt, ob ich das eine oder das andere probieren möchte. Da habe ich, glaube ich, zweimal so dran genippt, weil, okay, dann lässt man sich dazu breitschlagen. Aber so mehr als nippen war es auch nicht, außer einmal in der Kirche, weil ich es immer gewohnt war, dass bei uns in der Kirche immer Traubensaft war. Wir waren einmal in einer anderen Kirche, also beim Abendmahl, und da war dann einmal Wein drin. Und ich hatte da halt überhaupt nicht damit gerechnet und dachte so, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber halt deutlich unter 16, keine Ahnung. Ja, das waren aber so die einzigen Male, aber ich glaube sogar, dass das Mal war, wo ich am meisten Alkohol getrunken habe, sonst habe ich halt immer nur dran genippt.
Okay. Ich glaube, damit sind meine Ängste mehr oder weniger durch, ja. Sind wenn deine sie auch denn, durch?
Ja, meine sind auch durch. Wenn sie jetzt weg wären, wäre noch besser.
Ja, das wäre es noch. Aber ich habe so wenig Liebe, sehe ich gerade.
Ich auch.
Ach so, na gut, dann passt das ja ganz gut.
Ja, hier,
Ja, nice. Okay. Ja, perfekt. Okay, dann ist das halt ausnahmsweise mal eine Folge mit wenig Liebe. Ich liebe den ersten Schluck Wasser am Morgen.
Ah, warum?
Naja, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen so wie Schmiermittel am Morgen. Besonders bei Allergie oder so, dann schläft man eher so mit offenem Mund, weil die Nase halt verstopft ist.
Ja.
Also mein Mund ist jedenfalls morgens immer trocken.
Ja.
Weil er halt irgendwie die ganze Nacht zum Atmen benutzt wurde. Und dann dieser erste Schluck Wasser am Morgen, das ist echt so, dann funktioniert die Stimme auf einmal wieder so richtig, so wie sie soll. Und ja, das fühlt sich einfach geil an.
Ah, das kenne ich, wenn ich bei meinem Bruder bin. Wohnt in einer Altbauwohnung mit hohen Decken und er meinte, es ist halt extrem staubig da durch das Haus. Und wenn ich da übernachte, habe ich immer den gesamten Rachen voll mit richtig heftigen Kloßschleim, so was ich überhaupt von zu Hause nicht so heftig kenne, aber der Mund ist rau und trocken und es ist einfach richtig ätzend dann immer. Ja. Und das ist dann immer so das erste nach dem Aufstehen, obwohl ich dann dummerweise auch mal liegen bleibe, weil ich keinen Bock habe aufzustehen, und das ist aber eigentlich so der einzige Gedanke, wenn ich dann aufstehe, das ist auf jeden Fall das Erste, was ich mache.
Ja,
so.
Genau.
Genau. Was liebe ich denn? Auf jeden Fall so Geschichten schreiben, Videos drehen, so die beiden Sachen sind eigentlich extrem cool. Und ich versuche halt auch eine Sache so zu machen, dass das auch anderen Leuten gefällt. Also nicht, dass ich mich danach ausrichte, aber das ist halt auch mein Ziel, dass ich qualitativ so gut bin, dass ich nicht nur das für mich selbst mache, weil mir das zu wenig wäre. Und mit den Geschichten funktioniert es gerade nicht so wirklich. Also dann hoffe ich mal, dass das mit dem Film einigermaßen besser klappt.
Auch wieder so Ansprüche an sich selbst so ein bisschen, vielleicht
auch. Ja, auch natürlich, klar. Ja.
Aber hey, ja, das wäre cool, wenn das funktioniert. Okay, ich liebe es, meine Effektpedale zwischen die Gitarre und den Verstärker zu schalten, um damit so einen richtig spacigen Sound rauszuholen. Ich habe nur so eine Akustikgitarre, aber ich meine, dann braucht man ja eigentlich nicht viel an Effekten. Das ist einfach nur Reverb und ich glaube, das andere war irgendwie ein Chorus oder sowas. Irgendwie sowas, ganz basic Kram.
Okay, ich habe auch eine Gitarre, aber ich habe es nicht geschafft, mir das selbst beizubringen. Obwohl ich sonst eigentlich teilweise Autodidakt das kann, aber auch nur bei einigen Sachen. Musik scheint mir da überhaupt nicht zu liegen, aber ich bin einer, ich möchte eigentlich alles können.
Ja, das ist auch mein Problem. Ich will es können, aber ich will es nicht lernen. Das Lernen ist der nervige Part.
Genauso wie mit Sprachen.
Ja.
Ist halt echt cool, mit Leuten in deren Landessprache oder Muttersprache zu reden, aber erstmal zum Polyglott zu werden, dauert halt so ein bisschen.
Ja, naja.
Ja, was ich auch noch liebe, ist bei meinem älteren Bruder zu sein, weil das da halt immer total entspannt ist. Weil wir kriegen zwar nichts auf die Reihe, was wir planen, aber es ist halt egal, weil einfach Nacht durchmachen, sich unterhalten, ausgiebig schlafen, was zusammen kochen, spazieren gehen und sich da wieder unterhalten und noch irgendwas Cooles, was noch irgendwie mit reinpasst, meistens so.
Ja.
Das ist immer sehr cool und ich bin da halt immer total entspannt, dass es halt, wenn ich Urlaub plane und weiß, ich möchte mich entspannen, dann auf jeden Fall geht's dahin. So.
Mhm. Ja, das hört sich cool an. Ich liebe Berührungen. Nein, aber irgendwie, ich bin allgemein so ein Touchy-Feely-Typ, irgendwie, keine Ahnung warum. Speziell in Beziehungen passieren die meisten Zeichen von Zuneigung eher durch Berührung bei mir. Und nicht irgendwie, es gibt ja irgendwie so verschiedene Typen irgendwie. Das eine ist irgendwie durch Sprechen irgendwie, immer Komplimente machen oder so ein Kram. Das andere ist irgendwie das materielle Ding irgendwie immer mit Geschenken behäufen oder so. Bei mir ist es definitiv Berührung. Also touchy, feely, Massagen, Kram und so.
Aber Berührung nur in der Beziehung oder bist du halt diese typische, ich weiß nicht, ob du das mal kennst, so von so, ich war mit meinem Bruder auf, wir waren eigentlich auf der Frankfurter Buchmesse, aber gleichzeitig war da Cosplay, also ganz viele Anime-Figuren und es gibt, ich weiß nicht, wo das herkommt, so Leute, die haben halt Hug Me stehen. Wärst du auch so ein Typ, der sich einfach gerne umarmen lässt? Also von Freunden, von Bekannten oder Fremden? Also bis wohin geht das so?
Ich glaube ja. Ich würde es nur nicht von mir aus starten sozusagen. Also das ist das Schwierige. Das ist der schwierige Part, es von sich aus sich zu holen. So. Aber vom Ding her, ich glaube schon, ja. Rein theoretisch. Aber hey, das ist nochmal eine andere Sache, sich das zu kommunizieren. So.
Ja.
Und nur in einer Beziehung habe ich mich das bis jetzt getraut, das so zu kommunizieren.
Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass viele meiner Freunde das automatisch machen.
Ja.
Kann aber auch daran liegen, dass davon natürlich einige schwul sind, aber das ist, die sind jetzt nicht so tuntig oder so, dass man das erwarten könnte, sondern es ist einfach herzlich, so, keine Ahnung.
Ja, ist doch.
Wahrscheinlich auch, weil ich so wenig Freunde habe, dass ich die ich habe, auch sehr gerne mag, weil sie gut ausgesucht sind.
Hm. So. Auslesen.
Ja, nicht ganz natürlich, aber
okay.
Ja, und es gibt auch noch so ein Social Experiment. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast auf YouTube oder so. Leute, die sich mit verbundenen Augen hinstellen. Es war mal auf dem Dom letztes Jahr einer. Da hatte so ein Schild, wo drauf stand, ich bin, ich glaube, Muslim oder so, aber ich bin kein Terrorist. Du brauchst keine Angst vor mir haben, umarme mich.
Oh, okay.
Ja, und das haben wir gleich gemacht. Wir wollten ihn eigentlich fragen, auf welchen Kanal er das hochlädt, aber das wusste der gefilmt hat, leider nicht. Aber es gibt halt tolle Experimente oder in, ich weiß nicht, in welchem Land das war, auf jeden Fall da, wo halt auch ein bisschen mehr Homophobie ist, war dann auch ein Schwuler, der sich irgendwo hingestellt hat und eigentlich so ein cooles Experiment. So.
Ja, voll krass.
Aber ich würde mich das, glaube ich, nicht trauen, mich irgendwo mit verbundenen Augen hinzustellen. So.
Allein das schon irgendwie so, sich so schutzlos zu präsentieren. So.
Ja, genau. Also das ist schon echt heftig, aber solche Experimente an sich durchführen, finde ich immer extrem cool, um zu merken, wie Menschen reagieren und so.
Ja, ja, ja. Krass. Der war gut.
Ja. Ja, so zum Thema Freunde. Die meisten Freunde, die ich habe, habe ich eigentlich fast hauptsächlich übers Internet kennengelernt. Also dieses, man schreibt erstmal eine ganze Zeit miteinander und irgendwann so, ja, lass uns doch mal irgendwie treffen. So, wenn man dann so über ganz Deutschland verteilt ist, muss man das so planen. Dann hat man einen Tag Anreise, einen Tag Abreise, dieses. Und dann sieht man sich halt nur einmal oder zweimal im Jahr. Was ist halt richtig cool, wenn letztes Jahr waren die im Sommer eine Woche da, wo ich mir extra für Urlaub genommen habe. Das war einer der besten Urlaube, die ich mir genommen habe. Wir waren einfach nur die ganze Zeit in Hamburg viel rumgelaufen, saßen ja in der Alster, sind einmal quasi komplett so von Hauptbahnhof da quasi bis St. Pauli hoch und dann quasi zurück. Und so waren halt die meisten Tage. Es war halt extrem cool. Wir haben halt nicht viel verschiedene Sachen gemacht, aber es war einfach eine wahnsinnig klasse Woche. Und das ist halt immer cool, mit bestimmten Freunden irgendwie einfach nur Zeit zu verbringen. Das ist dann schon klasse. Das hatte ich dann tatsächlich auch erst nach ziemlich spät und vorher halt eigentlich überhaupt keine Freunde. So.
Ja, aber du kannst ja nicht sagen, dass du Menschen nicht brauchst, wenn du darauf ja doch irgendwie abfährst. Das ist doch irgendwie geil.
Ja, also nur bei ganz wenigen bestimmten Menschen, aber ja. Das ist auch wieder so ein Problem, dass mein Therapeut sich dann daran festmacht und meint, wenn das bei denen so ist, muss das ja bei allen Menschen so sein. Und
ja, das ist nicht unbedingt, das kann man nicht so daraus schließen, nicht unbedingt. Das,
ja.
Aber
ist halt nur problematisch, wenn man dann an den Punkt kommt, wo man seinem Therapeuten nicht mal alles erzählt. So.
Das ist, ja, stimmt. Das ist so die Basis von allem.
Ja, weil man einfach nicht möchte, dass er wieder meint, irgendwie das Haar in der Suppe gefunden zu haben.
Ja,
so.
Ja. Ja.
So, um seine These unter Mauer zu sehen, was aber gar nicht stimmt. So, das ist ein bisschen, naja.
Okay, passend dazu, ey, das ist ja richtig passend dazu. Ich liebe Sommerabende im Park mit Freunden. Mhm. Also so für mich ist so Sonnenuntergang und so Dämmerungslicht immer so automatisch irgendwie Nostalgie.
Mhm.
So, das sind so Momente, an die man sich dann irgendwie so ein bisschen zurückerinnert. So, wenn die Sonne irgendwie gerade untergeht und man ist gerade irgendwo hin unterwegs, sei es nach Hause oder sowas, dann vom Park nach so einem geilen Grilltag irgendwie so mit den letzten Leuten, die da noch verblieben sind, und das ist irgendwie geil. So. An solche Momente erinnert man sich dann irgendwie fast mehr als an den Tag selber, so. Zumindest bei mir ist das so.
Ja.
Ja.
Das klingt auf jeden Fall cool. So.
Genau.
Ach ja, und als letztes war eigentlich was ziemlich Banales, aber was ich eigentlich aber auch nur am Wochenende mache, weil unter der Woche ist das halt irgendwie dann doch ein bisschen zeitlich begrenzt, aber ausgiebig duschen, einfach heißes Wasser über den Kopf laufen lassen, halt ist, dass man völlig abgekapselt ist.
Ja.
Und das ist klasse.
Yep.
Na gut, und ich singe unter der Dusche, aber das ist halt nur für mich positiv.
Okay, ja, ich meine, irgendwo muss man das ja machen.
So. Ja, genau. Und je lauter das Wasser rauscht, desto weniger hören Mitbewohner das.
Mhm.
Ja.
Das macht völlig Sinn.
Auch wieder eins von diesen Dingen, die eigentlich gefühlt 50% der Leute machen, aber ganz wenige Leute dazugeben oder keine Ahnung. So.
Okay. Oh Mann, ey. Ja. Du hast kein Social Media, oder? Ich war gerade am Überlegen, wie plugge ich dich? Also so, wenn Leute irgendwie Kontakt mit dir aufnehmen wollen, wie erreichen sie dich überhaupt?
Social Media an sich habe ich ja Twitter.
Ah ja, richtig. Ja.
Und sonst als Instant Messenger nicht WhatsApp, aber ein alternatives Programm, Telegram, ist jetzt ja auch so schon seit einiger Zeit im Kommen.
Kann man deinen Twitter-Handle aussprechen? Oder ist es irgendwie so, musst du das buchstabieren?
Man kann es einigermaßen aussprechen. Also at S Hetrich und dann Hetrich halt nicht mit R, sondern mit AE und D-R-I-C-H. Mhm.
At S Hedrich.
Genau.
Okay. Ja, ey, danke, dass du heute dabei warst.
Gerne.
Ich bin auf der Suche nach neuen Gästen. Also falls ihr irgendwie Interesse habt, euch auch mal von mir interviewen zu lassen. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, auch so eine Leitung einzurichten, dass das auch mit Leuten möglich ist, die nicht lokal hier vor Ort sind. So über Teamspeak oder Skype oder sowas. Und ich hoffe, das wird jetzt demnächst funktionieren. Falls ihr Interesse daran habt, euch von mir interviewen zu lassen zu eurem psychischen Problem, dann schreibt mir doch eine Mail an stillewasserpod@gmail.com.
Ja, und ich kann ja auch noch ein bisschen Werbung machen.
Ja, genau, bitte, auf jeden Fall.
Vor allem mit der eigenen Folge, so das willst du jetzt aber auch.
Ja, ey, klar.
Hey, hier ist nochmal Dima aus der Zukunft, kleine Intermission. Da diese Folge bereits ein Jahr her ist, habe ich Sebastian nochmal um ein Update gebeten, wie es denn heute um seinen Zustand steht. Und seine Therapie ist heute, also Stand Anfang 2018, fast zu Ende. Aber er würde gerne noch eine neue starten, um das Erreichte zu festigen und zu vertiefen. Insgesamt ist seine Stimmung jetzt besser, auf einem ganz annehmbaren Level, wie er sagt, auch ohne Sedariston. Außerdem wird ihm jetzt mehr Verantwortung im Unternehmen übertragen, was für ihn manchmal stressig ist, aber meistens dazu beiträgt, dass er jetzt wesentlich mehr und selbstsicherer kommuniziert. Also hey, es geht langsam voran.
Danke nochmal.
Gerne.
Und wenn du irgendwo da draußen bist und es dir beschissen geht und du das Gefühl hast, dass du irgendwie nicht genug bist in dieser Zeit, in der alles irgendwie schneller und besser und optimiert und flexibel sein muss, dann hey, tu was Gutes für dich selbst, in kleinen Baby-Steps. Du bist nicht allein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.